Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, wenn man eigentlich erstmal versteht, was genau im Körper passiert. Das ist eine ganz andere Motivation, da nochmal einzugreifen, zu sagen, okay, also wenn ich meine eigenen Zellen tatsächlich motivieren kann, sich zu verjüngen, indem ich ein bisschen mehr Sport mache, ist das was anderes, als wenn man allgemein zu dir sagt, komm, jetzt geh mal eine halbe Stunde laufen, ist doch gesund für dich. Also mich hat das ganz anders motiviert jetzt.
Herzlich willkommen zu Healthwise, dem Gesundheitspodcast, präsentiert von Sunday Natural. Ich bin Nils Behrens und in diesem Podcast erkunden wir gemeinsam, was es bedeutet, gesund zu sein. Wir tauchen ein in Themen wie Medizin, Bewegung, Ernährung und emotionale Gesundheit. Immer mit einem weisen Blick auf das, was uns wirklich gut tut. In einer Zeit, in der der medizinische Fortschritt und die technologischen Innovationen das Potenzial haben, unser Leben grundsätzlich zu verändern, rückt die Frage nach der Verlängerung eines gesunden Lebens zunehmend in den Fokus. Die Idee, nicht nur länger zu leben, sondern diese zusätzlichen Jahre auch in guter Gesundheit zu verbringen, fasziniert und bewegt Wissenschaftler, Mediziner und die Gesellschaft gleichermaßen. Dabei geht es nicht nur um die Zukunft der Medizin, sondern auch um die grundlegenden Veränderungen in unserem Verständnis vom Altern und von der Lebensqualität. Thomas Schulz ist ein renommierter Wissenschaftsjournalist und Autor, der als langjähriger US-Korrespondent des Spiegels über die neuesten Entwicklungen in Technologie und Wissenschaft berichtet hat. Mit seinem Fokus auf Zukunftstechnologien und Biomedizin hat er sich als Experte für Themen rund um künstliche Intelligenz, Gentechnik und Verlängerung der Lebensspanne etabliert. In seinem Buch Projekt Lebensverlängerung beleuchtet er, wie durch Spitzentechnologie und moderne Medizin ein gesundes Leben bis ins hohe Alter möglich sein kann. Und darauf freuen wir uns sehr. Deswegen sage ich herzlich willkommen, Thomas Schulz.
Danke für die Einladung. Ich freue mich.
Ach, Thomas, ich muss dir erstmal Vorschusslorbeeren geben. Ich finde, dein Buch ist, man sagt ja immer wieder so, es sind ja in der Zeit sehr viele Longevity-Bücher so rausgekommen. Und man denkt immer so, wer braucht denn noch den nächsten Longevity-Ratgeber? Hm. Und das, was ich so faszinierend finde, es ist ja weder noch. Also dein Buch ist ja weder ein Ratgeber, es ist ein Ratgeber, aber eigentlich nicht nur. Es ist auch eine ethische Betrachtung der, sollen wir das eigentlich alles machen und wohin führt das mit unserer Gesellschaft? Und es ist eben halt eigentlich auch ein wissenschaftlicher Bericht. Also ich bin total begeistert und diese Vorschusslorbeeren wollte ich einmal loslassen, bevor ich dann aber doch zu meiner ersten Frage komme.
Danke.
Nach der Recherche zu diesem Buch, wie wichtig sind denn jetzt Sonntage für unsere Longevity?
Sonntage?
Ja.
Im Sinne von Freizeit, meinst du? Mhm. Oder?
Erholung, Regeneration.
Ich wäre froh, wenn ich mal wieder einen Sonntag hätte, um ehrlich zu sein. Erwischt mich gerade in der Zeit, Dinge wie die 7-Tage-Wochen irgendwie bedeuten. Also ich glaube, dass die Sonntage gar nicht mehr so wichtig sind, sondern dass es einfach die 7 Tage in der Woche komplett sein müssen, indem man irgendwie Zeit findet, sich zu erholen. Und dass man einfach diese Freizeit einbaut mit Sport und Zeit für sich selber über die gesamte Woche verteilt. Weil eigentlich genau das, ich schufte mich 6 Tage zu Tode und an einem Tag erhole ich mich, finde ich eigentlich gar nicht richtig. Also das ist irgendwie auch das, was ich von allen höre, die sich damit befassen.
Schufte ich mich zu Tode, ist ja direkt mal eine gute Vorlage. Du sprichst in deinem Buch davon, dass wir durchaus gesund 100 Jahre alt werden können. Also je nachdem natürlich, wann man anfängt mit seinen Gesundheitseinwirkungen, sage ich mal sowas. Aber dass das für die nächste Generation vielleicht sogar schon völlig normal ist, also die jetzt kommende.
Ja, nicht nur vielleicht, also also die führenden Demografen gehen davon aus, kann man ja berechnen nach oben, dass die Mehrheit der jetzt geborenen Generationen, so in den letzten 10 Jahren, dass die Mehrheit die 100 einfach erreichen wird. Das heißt natürlich nicht jeder, weil am Ende den einen oder anderen erwischt immer noch der Verkehrsunfall oder eben halt auch doch Krebs oder schwere Erkrankungen, aber die Mehrheit erreicht einfach die 100. Das heißt, wer jetzt Kinder hat im Alter unter 15, der sollte sich darauf einstellen, dass diese Kinder die 100 schaffen werden. Und das ist natürlich eine ganz andere Perspektive auf das Leben, wenn du von vornherein davon ausgehst, weil wir so in unserem mittleren Alter, wir sind ja nicht losgelaufen und haben gedacht, naja, 100, wir wären ja froh, wenn wir die 80 schaffen. Ne?
Mhm. Absolut. Wobei, ich finde es ganz interessant, weil wenn man sich die jetzige Verlängerung der Lebensspanne anschaut im Durchschnitt und du bist ja lange in den USA gewesen, also da man hat man diese Begriffe Lifespan und Healthspan, also
genau.
So die Lebensspanne und die Gesundheitsspanne. So. Und wenn man sich das anschaut, hat sich ja nur signifikant die Lebensspanne verlängert, aber nicht die Gesundheitsspanne. Das heißt also, eigentlich verlängert sich momentan nur, ich sage immer so, der Teil des Dahinsiechens so ein bisschen.
Ja, Das ist immer so schwierig, auch wenn man sich diese Gesamtstatistiken anschaut. Das ist halt natürlich, in die verschiedenen Segmente der Bevölkerung entwickelt sich das halt sehr unterschiedlich. Es gibt halt auch gerade in den USA natürlich so die unteren 30%, die eine signifikant schlechtere Gesundheits- und Lebenserwartung haben, während eben die oberen 20% eben viel besser aufgestellt sind. In Europa ist es ein bisschen ausgeglichener. Also wenn man sich die Gesamtstatistiken anschaut, ist das ein bisschen verwirrend. Aber am Ende funktioniert es tatsächlich ja nur so, dass wenn die großen Krankheiten ausbleiben, eben halt auch das Leben länger werden kann. Das ist auch jetzt schon so. Es ist halt leider oft noch so, dass die letzten 10 Jahre nicht so dolle sein können, aber das ändert sich ja gerade auch schon sehr. Man hat es in den letzten 10 Jahren schon sehr stark gemerkt, weil wir angefangen haben, viele Krebsformen wirklich gut in den Griff zu bekommen. Und das macht einen erheblichen Teil der Gesundheitsspanne aus. Und das weitet sich jetzt auch auf viele andere von den großen Volkskrankheiten aus.
Sehr gut, sehr gut. Dein Buch heißt Projekt Lebensverlängerung und das erscheint jetzt am 25.
Genau.
25. September. Voraussichtlich werden wir diese Folge dann am 24. September dann mal rausbringen und dann können morgen alle direkt in den Buchladen laufen. Was verstehst du genau unter Projekt in diesem Zusammenhang? Also warum sollte jeder Mensch sich so einem Projekt widmen?
Es ist ein doppeltes Projekt. Es ist tatsächlich ein großes Projekt für die Wissenschaft, und zwar für ganz viele verschiedene Disziplinen, für Medizinforscher, für alle verschiedenen Bereiche der Medizin, für Krebs, Alzheimer, weil alle arbeiten tatsächlich jetzt viel, viel stärker daran. Die Gerosciences, also die Alterswissenschaften, konzentrieren sich eben sehr viel stärker auf eine gesunde Lebensspanne. Also zum einen ist es ein Projekt für die Altersforschung, wirklich das Altern zu entschlüsseln. Und auf der anderen Seite ist es ein Projekt für jeden Einzelnen von uns, auch daran zu arbeiten, weil darauf zu warten, dass am Ende die große eine Pille kommt, die das Leben verlängert, das ist eben nicht die Lösung. Und das kommt dann beides zusammen. Deswegen finden wir, dass das Projekt genau der richtige Titel dafür ist, ja.
Viele würden ja sagen, Altern ist ein natürlicher Prozess. Und ich habe das bei Nina Ruge mitbekommen, die hat mal irgendwann ein Buch geschrieben, das hieß Altern wird heilbar und hat dafür sehr viel Gegenwind bekommen. Und es gibt ja sehr viel Thesen, die immer wieder sagen, dass man Altern eher als eine Krankheit bezeichnen würde. So, wie ist dein Zugang dazu?
Ja, also es gibt ja einen großen Vertreter dieser These, David Sinclair, Harvard-Genetiker, den ich auch gesprochen habe in diesen hunderten Interviews, die ich in den letzten Jahren zu dem Thema geführt habe, der wurde in den letzten Jahren auch stark dafür angegangen, dass er sagt, Altern müssen wir als Krankheit verstehen, weil das eben nicht die klassische Betrachtung aus der medizinischen Sicht ist. Aber in der Alternsforschung sieht man es inzwischen, und die Alternsforschung vereint eben auch viele Disziplinen von Neurobiologie bis Onkologie, gehen eben inzwischen viele davon aus, dass man zumindest sehr grundsätzlich die Biologie betrachten muss und dass man sagen muss, okay, wenn wir uns den Körper anschauen und wie er sich verändert und auch wie auch Krankheiten entstehen, dann hängen sie am Ende alle zusammen. Und das Altern bringt eben diese vielen Krankheiten mit sich. Und man kann natürlich auch am Ende sagen, der grundlegende Prozess, der hinter vielem steckt, ist eben das Altern. Man kann ihn entweder als Grundprozess sehen oder man kann es zuspitzen und sagen, Altern ist eine Krankheit. Ich glaube, das ist am Ende, kann man sich da semantisch drüber streiten, was das eine oder das andere ist. Aber worüber sich die führenden Wissenschaftler in der Welt schon einig sind, ist, dass dieser Prozess der Alterung ein so grundlegender biologischer ist, den wir bis jetzt nicht verstanden hatten, aber der hinter halt vielem steckt und dass wir den als Grundlage, als Wurzel sehen müssen und wir müssen diese Wurzel bekämpfen. Und das ist der Weg dazu, eben viele Krankheiten in den Griff zu bekommen.
Du sprichst ja auch über die medizinischen Interventionen, wodurch Altern, ich sage jetzt mal ein Stück weit, aufgehalten, manchmal sogar auch umgekehrt werden kann für spezielle Bereiche. Glaubst du, dass wir bereits da schon auf einem sehr guten Weg sind, das sozusagen auch in eine breite Masse dann auszurollen?
Also was die große Lösung angeht, da arbeiten ja einige dran, tatsächlich sozusagen so einen zellulären Reset zu finden, also wirklich ein grundlegender Eingriffe in die Biologie. Da sind wir noch nicht an dem Punkt. Ich glaube, dass wir tatsächlich da irgendwann hinkommen werden. Da geht im Moment so viel Geld rein, teilweise in Startups, aber auch in der Pharmaforschung. Und da hat sich so viel getan in den letzten 10, 15 Jahren in der Stammzellenforschung, dass man tatsächlich an dem Punkt Altern, Stoppen und Umkehren wirklich auf der gesamtbiologischen Ebene, dass man da vielleicht irgendwann hinkommen kann. Aber im Moment sind wir eher an dem Punkt, wo wir gelernt haben, wie man das Altern ein bisschen ausbremsen kann. Und das liegt dann vor allen Dingen in allererster Linie eben an uns selber. Das wussten wir auch vorher, Sport, Ernährung, darüber redest du ja auch sehr viel, dass es eine wesentliche Rolle spielt. Ich fand das Spannende eben, dass man in den letzten wirklich nur 5, 6, 7 Jahren sehr konkret gelernt hat, wie diese eigenen Lifestyle-Maßnahmen tatsächlich bis in die molekulare Ebene des Körpers reinwirken. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, wenn man eigentlich erstmal versteht, was genau im Körper passiert. Das ist eine ganz andere Motivation, da nochmal einzugreifen, zu sagen, okay, also wenn ich meine eigenen Zellen tatsächlich motivieren kann, sich zu verjüngen, indem ich ein bisschen mehr Sport mache, ist das was anderes, als wenn man allgemein zu dir sagt, komm, jetzt geh mal eine halbe Stunde laufen, ist doch gesund für dich. Also mich hat das ganz anders motiviert jetzt.
Total, total. Also bei mir, ich habe meine Sportroutine komplett geändert. Ich war früher wirklich ein nahezu ausschließlicher Läufer. Und habe dann Gym gerade mal so ab und zu, damit man irgendwie, ich sage immer, nackt besser aussieht. Aber das war nie die Grundmotivation sozusagen. So, und ich habe es jetzt komplett geswitcht. Also ich bin jetzt wirklich von ich sage mal, wenn ich 5-mal die Woche Sport mache, bin ich mindestens 3-mal die Woche im Gym und 2-mal die Woche laufen. Manchmal auch 4-mal die Woche Gym und 1-mal die Woche laufen. Also diese grundsätzliche Bestreben, weil ich habe es tatsächlich in meinen 20ern dann auch verpasst, da ein vernünftiges Muskelvolumen aufzubauen. Und das jetzt nachzuholen und sozusagen den Muskelverfall aufzuhalten, das ist eine meiner großen Motivationen.
Genau, da kommt vieles zusammen, genau. Um nochmal auf diesen Punkt zu kommen, also ich finde das schon faszinierend, wie tief wir in den letzten 5, 6, 7 Jahren gekommen sind. Zum Beispiel haben wir gelernt, also wir, die Wissenschaft hat herausgefunden, dass Menschen, die viel Sport und Training betreiben, dass tatsächlich die Telomere, ne, die unsere Chromosomen, unser Erbgut schützen, dass die wieder verlängert werden können, wenn man viel Training haben, weil anscheinend offenbar Enzyme angeregt werden, die tatsächlich die Telomere über den Chromosomen wieder verlängern. Und das ist natürlich was völlig anderes, als zu sagen, hey, geh einmal die Woche laufen, das schützt Herz-Kreislauf. Tut es auch, aber wir gehen jetzt inzwischen viel tiefer und wir verstehen diese Zusammenhänge und das finde ich faszinierend.
Total faszinierend, total faszinierend. Ich finde, ich mag dieses Gleichnis so gerne bei diesen Telomeren, das ist so ein bisschen wie diese Enden von den Schnürsenkeln, also wenn man dann da so diese Plastikdinge hat, man kennt das ja, wenn man Sneaker sehr lange trägt, dass die dann irgendwann auch aufbröseln und dann sind, also versucht dann nochmal so ein Schnürsenkel dann irgendwo einzufädeln und so ähnlich, also der Schutz macht ja schon Sinn.
Genau, also und da passiert irgendwie so wahnsinnig viel und deswegen bin ich überhaupt in diese Thematik reingekommen, ja, du hast es ja am Anfang gesagt, ich bin eigentlich kein Wissenschaftsjournalist als solcher, ich war ja für den Spiegel der USA-Korrespondent sehr lange, kam 2009 in die USA, da war der Posten noch in New York, Finanzkrise und dann fing damals gerade so die digitale Revolution richtig an, also Facebook wurde gerade erst groß. Das iPhone kam erst noch, genau, wurde dann groß, das iPad kam gerade raus. So, all diese Sachen waren völlig neu. Google war damals auch echt noch nicht so groß. Apple hatte sich gerade erholt. So, das war so 2010, 2011. Das Silicon Valley kannte eigentlich außerhalb der USA und Fachkreisen fast niemand. Aber dann, man merkte auf einmal, das kam so alles. Und dann musste ich ständig darüber fliegen, weil so viele Geschichten waren. Und dann lernte man auch all die Leute, die heute große Stars sind, irgendwie noch kennen, als sie kleine Startup-Gründer mehr oder minder waren, Mark Zuckerberg und Larry Page und ich habe dann irgendwann gesagt, das ist mir zu viel mit der Fliegerei und was eigentlich passiert ist, dass Technik anscheinend ja anfängt, alles zu treiben. Es ist so wichtig und dann haben wir uns entschlossen, das Spiegel-Korrespondentenbüro von New York nach San Francisco und Silicon Valley zu verlegen. Und dann war ich dann viele, viele Jahre im Silicon Valley und habe diese ganze Entwicklung, wie KI auf einmal aufkam und ein Thema wurde, von vor Ort verfolgt. Und das war der eigentliche Auslöser, weil alle, die sich mit Daten und KI und Big Data angefangen haben zu befassen, haben als erstes gemerkt, was kann ich damit? Ich kann Unmengen von Informationen verarbeiten und analysieren und verstehen, an die ich vorher nicht rankam. Und was treibt das als erstes? Die Wissenschaft. Weil die brauchen ja alle möglichen Informationen. Und das ist der Hintergrund, warum ich mich damit jetzt befasst habe. Weil wie ist das alles möglich geworden, dass wir auf einmal so viel wissen über Telomere und Sport und Ernährungsmedizin? Das hängt halt irgendwie damit zusammen, dass wir ein ganzes Genom vom Menschen innerhalb von ein paar Minuten für ein paar hundert Dollar analysieren können und dass wir unser Mikrobiom auslesen können und dass wir tatsächlich ja Zellen manipulieren können im Körper. Und das geht alles nur, weil wir halt auf einmal diese Datentechnologie haben. Das ist der Hintergrund.
Es ist total spannend. Ich möchte auch auf den einen oder anderen Punkt gleich nochmal im Detail eingehen. Ich fand aber ein Thema auch wirklich sehr spannend in deinem Buch, die sogenannten Superager.
Ja.
So, magst du vielleicht unseren Hörern mal erklären, was Superager sind?
Superager sind Menschen, die bis ins sehr hohe Alter, manche definieren es ab 85, manche ab 95, die bis ins sehr hohe Alter total fit und vital bleiben, sowohl physisch als auch kognitiv. Und dann meistens auch über die 100 noch teilweise drüber kommen und dabei aber eigentlich selbstständig leben, alleine zu Hause, die keine der Alterskrankheiten haben, die fast nie Krebs bekommen, kein Alzheimer, also sozusagen die das leben, was wir uns so vorstellen, nämlich genau die fitten 100, die schaffen das schon. Und von denen gibt's einige. Und in den letzten auch so 10, 15 Jahren haben ganz viele Wissenschaftsinstitute angefangen, solche Gruppen von Superagern zu beobachten und herauszufinden, warum sind die eigentlich so fit und wie können wir das vielleicht auch schaffen?
Und gibt's da vielleicht schon erste Erkenntnisse?
Ja, das ist total spannend. Tatsächlich wusste man relativ wenig und dann sind die Wissenschaftler damit verschiedenen Thesen herangegangen. Ziemlich ausführlich haben mir das Mediziner vom Einstein College of Medicine in New York erzählt. Die haben so große Super-Ager-Gruppen. Die machen auch ziemlich viel zur Langlebigkeit im Allgemeinen, aber die haben da so große Kohorten.
Nier heißt
der, glaube ich. Nier Barzilay, genau. Und der macht auch viele verschiedene andere Ecken, wofür er unter anderem Metformin ist da sein großes Thema, aber das nur am Rande. Genau, und die haben da mehrere von diesen Kohorten, die sie seit 10, 15 Jahren beobachten. Und die sind aber auch am Anfang da rangegangen, ohne genau zu wissen, wonach sie eigentlich gucken. Die erste These, so hat er es jedenfalls dann auch erzählt, war, dass sie sagte, okay, vielleicht haben sie die perfekten Gene einfach. Also das ist alles genetisch, Erbgut, die sind super drauf und die haben halt einfach Glück gehabt. Haben sich aber angeschaut, haben natürlich dann auch genau das, was man heute halt kann, das ging früher nicht, die Gene sequenziert, sich alles angeschaut und haben festgestellt, nee, die haben genau die gleichen, oft problematischen Gene, die auch der Rest der Bevölkerung hat, zum Beispiel halt, es gibt da die bekannten Brustkrebs-Gene und auch andere, also diese von diesen Onkogenen, die halt die Wahrscheinlichkeit für Krebs viel größer machen, die hatten auch die Genetik, die eigentlich Alzheimer auslösen sollte oder zumindest sehr viel wahrscheinlicher macht, dass Alzheimer ausgelöst wird. Die hatten auch schlechte Cholesterinwerte und all das, was wir eigentlich auch haben, aber sind trotzdem alt geworden. Okay, also die guten Gene waren es nicht. Dann haben sie sich, die schlechten Gene waren es schon mal nicht. Dann haben sie sich angeschaut, ob sie dann perfekte Gene haben, die alles sozusagen überstimmen. Die haben sie aber irgendwie auch nicht gefunden. Dann war noch die dritte Möglichkeit, wo sie gedacht haben, okay, vielleicht leben sie schon den perfekten Lifestyle. Ja, aber war natürlich auch nicht so, weil die Leute, die heute 90 sind, die sind natürlich genau durch diese 50er, 60er, 70er Jahre gegangen, wo es irgendwie nur Fleisch und Kartoffeln gab. Und das haben sie bis heute irgendwie auch alle gegessen. Viele von ihnen haben auch geraucht, irgendwie über lange Jahrzehnte. Also einen perfekten Lifestyle haben sie am Ende auch nicht gelebt. Also einfache Antworten gab es leider schon mal irgendwie nicht. Aber wenn man die Leute dann halt so über die Jahre dann sehr, sehr, sehr genau unter die Lupe genommen hat, dann hat man dann ein paar Hinweise gefunden, die für uns dann heute auch sehr spannend sind. Zum Beispiel haben sie festgestellt, dass es ein Muster gibt, dass viele dieser Menschen so veranlagt sind, dass sie besonders viel gutes Cholesterin produzieren. Kennen ja diese Unterscheidung, gutes, schlechtes Cholesterin.
Das HDL, das LDL.
Genau.
HDL ist hab dich lieb, das heißt die Gute.
Genau. Und dass sie zum Beispiel eben das in einem unglaublich großen Maße produzieren, dass sie so veranlagt sind. Und die Schlussfolgerung war natürlich daraus, dass man gesagt hat, okay, wenn das so eine Rolle spielt, viel größer, als wir das bis jetzt gedacht haben, dann musste man sich vielleicht anschauen, warum das den Körper so sehr beeinflusst und wie wir das zum Beispiel vielleicht in Interventionen in Menschen oder auch medikamentös am Ende auch für andere Menschen entwickeln können. Das ist alles noch nicht so weit, aber man lernt jetzt halt eben, dass es bestimmte Faktoren gibt, die am Ende eine Rolle spielen. Vor allen Dingen in den Hormonsystemen haben wir es irgendwie festgestellt. Also auch gerade diese ganzen IGF oder IGF, das Wachstumshormonsystem, spielt dabei auch irgendwie eine Rolle. Das scheint bei den Menschen eben viel niedriger ausgeprägt. Das wussten wir eigentlich auch vorher schon so. Wachstum ist irgendwie, der Wachstumshormone zu haben, irgendwie ist wahnsinnig wichtig, so bis 20 halt, damit man wächst. Aber wir wussten auch vorher schon, wenn man irgendwie ausgeprägtes Wachstumshormonschema noch irgendwie mit 60 hat, dann verkehrt sich das irgendwann ins Gegenteil. Ja. Es steigert das Krebsrisiko und auch andere Faktoren, die irgendwie nicht so gut sind. So, und bei den Menschen ist das eben nicht so ausgeprägt. Und das ist auch schon ihr Gedanke, okay, dieses, und nicht so viel mit Fachbegriffen um uns schmeißen, aber dieses IGF-1, das eines dieser Systeme ist, scheint irgendwie so ein Schlüssel zu sein, wo man merkt, die Superager, bei denen ist das viel besser aufgestellt als im Rest der Bevölkerung. Also können wir vielleicht medizinische Interventionen finden, die uns sozusagen der Biologie dieser Superager näher bringt.
Das liest man ja auch sehr häufig immer schon, dieser mTOR, der letztendlich ja diesen Wachstum
spielt auch eine Rolle, genau,
mit rausbringt, und dass man ganz viele, Interventionen als auch Medikamente, als auch Nahrungsergänzungsmittel und so weiter eben halt hat, die eben halt speziell eine Wirkung auf den mTOR dann eben halt auch hat.
Genau, mTOR ist nochmal auch ein riesiges Gebiet, genau. Wollen wir da einsteigen oder?
Ich weiß später? Nicht so genau. Ich kann mir genau vorstellen, dass so die einen Leute jetzt am Mikrofon jetzt oder am Kopfhörer jetzt so sagen, so ja bitte, und die anderen sagen okay, so, nicht zu tief.
Lass es uns auf eine ganz grundlegende Weise ansprechen, weil es geht nochmal auf das zurück, was wir am Anfang gesagt haben, und das finde ich wahnsinnig wichtig, dass man, also mir hat es jedenfalls sehr geholfen, diese Welt der Alternsforschung und der Langlebigkeit besser zu verstehen, warum wir auf einmal da so weit gekommen sind und warum das alles kein, ja, wie soll ich sagen, Wunschdenken oder Hokuspokus ist. Genau, es gibt, was wir in den letzten 7, 8, 9 Jahren geschafft haben, sind halt solche ganz spezifischen Signalwege im Körper, und dazu gehört halt mTOR, zu identifizieren, wo man weiß, die steuern vieles im Körper. Und mTOR ist einer dieser Signalwege, der tatsächlich das Nährstoffnetzwerk im Körper steuert. Also das ist wie ein Sensor. Und da haben wir herausgefunden, dass es halt solche Sensoren gibt und dass die halt eine zentrale Rolle spielen. Und dass, wenn man den halt, dass man solche Sensoren einfach mit Sport und Ernährung halt stimulieren kann. Das kann man relativ einfach dann irgendwie auch erklären. Du hast da so einen Nährstoffsensor und der merkt halt irgendwie, kriegst du viel Energie zugeführt, also viel Essen, oder kriegst du halt irgendwie wenig Essen. Und dann reagiert die Zelle da drauf und dann unser Körper. Also ganz vereinfacht gesagt, wenn dieser Nährstoffsensor irgendwie merkt, es gibt weniger, als er gedacht hat, dann schaltet der in den Modus, wo er sagt, hier Zelle, wir haben irgendwie ein bisschen weniger Energie, als wir dachten, wir sollten uns ein bisschen fitter halten. Also ne, Selbstreinigung anschmeißen, DNA-Reparatur, es sind irgendwie schlechte Zeiten. Sieh mal zu, dass du in die Pötte kommst. Und andersrum, wenn der halt merkt, irgendwie Überversorgung irgendwie, es gibt so viel Energie und Essen, dann macht er irgendwie die Couch-Potato. Ja? Dann ist die Zelle eher so, ja, mei. Und wird halt immer schlapper, und dann irgendwie eine schlappe Zelle macht halt irgendwie auch schlappe Organe und einen schlappen Körper. Das ist so jetzt die ganz vereinfachte Version. Also ein Kram wussten wir halt einfach vor 10 Jahren nicht. Jetzt wissen wir das, und daraus kann man natürlich dann schon Schlussfolgerungen, 20, 30 solcher großen, grundlegenden Erkenntnisse führen halt dazu, dass wir diesen gesamten Körper besser verstehen. Und wenn wir den verstehen, dann können wir auch Interventionen, Eingriffe, Medizin entwickeln.
Das ist ja das, was ich immer sage. Wir haben im Grunde genommen eigentlich jetzt das Verständnis, warum wir altern, und damit auch genau. Ein bisschen den Schlüssel dazu in der Hand, um es aufzuhalten.
Ganz genau. Man kann nichts aufhalten, was man nicht versteht. Und das ist das Faszinierende. Das ist uns in den letzten 10 Jahren gelungen, eben aufgrund all dieser digitalen Technologien, aufgrund, und also es wäre halt alles ohne künstliche Intelligenz und Big Data und Machine Learning einfach nicht denkbar gewesen, weil das so kompliziert und komplex ist. Und das können wir jetzt. Und jetzt lernen wir halt in einem wahnwitzigen Tempo, dass die Wissenschaft ja gar nicht hinterherkommt. Aber man sieht es halt daran, dass rund um die Welt, in den ganzen, auch in den Elite-Universitäten, diese ganzen, die Aging-Institute, manche nennen sich auch Longevity-Institute, dass die halt ausgebaut werden, dass die größer werden, dass auch ganz viele Wissenschaftler aus den angrenzenden Bereichen, sei das Onkologie oder Neurobiologie, in dieser grundlegende Alternsforschung strömen, weil sie halt sehen, dass sich da was tut.
Lass uns doch mal von dem Subjektiven, ich fühle mich alt oder ich sehe alt aus, hin zu dem wirklich Objektiven kommen. Es gibt ja unser kalendarisches Alter und es gibt unser biologisches Alter. So, und da gibt es ja verschiedene Messmethoden, das zu messen. So, was sind denn so die üblichsten, gängigsten Methoden, wo du dich auch in deinem Buch mit auseinandergesetzt hast?
Ja, ich finde das ja wahnsinnig spannend. Ich weiß nicht, ob ihr hier schon mal ab und an im Podcast drüber gesprochen habt. Das ist ja auch eine dieser großen, finde ich, faszinierenden Entdeckungen, dass wir in der Lage sind, unser wirkliches biologisches Alter jetzt ganz gut zu bestimmen. Also nicht nur das, was irgendwie auf der Geburtsurkunde oder auf dem Personalausweis steht. Wir kennen das ja oft irgendwie, wenn du zum Klassentreffen gehst und der eine sieht aus, als wäre er immer noch gerade frisch vom Abi gekommen und der nächste sieht aus, als wäre er kurz vor der Rente. Und dieses äußerlich anders wirkende, das ist tatsächlich, kann man auch im Detail bis in die Zelle dann auch oft messen, dass die Menschen wirklich völlig unterschiedlich gealtert sind. Gibt's natürlich viele Gründe für. Manche sind natürlich auch klar, wer irgendwie jede Nacht nur 3 Stunden schläft und 3 Päckchen Zigaretten raucht, ist klar. Aber auch Krankheiten können das natürlich verursachen. So. Und so vor 10 Jahren, man merkt irgendwie, es fällt alles zusammen irgendwie mit dem Aufkommen von KI, gab es hier einen deutschstämmigen Genetiker, der tatsächlich eine Methode entwickelt hat, wie man das an ganz, ganz vielen Stellen im Körper, hängt mit einem komplizierten Prozess zusammen, den wir nicht irgendwie aufarbeiten müssen hier, aber wer es googeln will, das nennt sich DNA-Methylierung. Und es gibt noch einen Prozess, der heißt Epigenetik. Das können wir uns auch ganz kurz, kann man sich ja merken. Also Genetik wissen wir ja alles, was es ist. Und Epigenetik, Epi heißt über, ist sozusagen, ist das, was steuert, irgendwie, welche Gene bei uns eigentlich zum Einsatz kommen.
So. Ich sage mal wie Lichtschalter sozusagen.
Genau.
Also man kann die an- oder ausschalten.
Genau. Also sozusagen, du hast irgendwie eine Veranlagung, aber welche davon zum Zuge kommt, das wird am Ende durch diese Epigenetik bestimmt. So. Und der hat sich halt einfach gedacht, naja, vielleicht kann ich halt irgendwie auch diese Epigenetik am Ende messen, indem ich an ganz vielen verschiedenen Stellen diese DNA-Methylierung irgendwie untersuche, an ein paar hundert Orten sozusagen verschiedene Moleküle untersuche. Und das ist ihm halt auch gelungen. So, brauchen wir uns den Prozess nicht näher anzuschauen. Aber
entschuldige, wer ist das? Nicht Steve Robert?
Ja, genau.
Und der ist deutschstämmig?
Der ist deutschstämmig.
Ah, das wusste ich nicht.
Genau. Doch, der hat Frankfurt-Berlin, der hat auch hier ursprünglich in Berlin, Mathe hat er hier erstmal studiert, Mathematik, genau, studiert gehabt. Genau, spricht natürlich auch immer noch fließend Deutsch, ist aber vor Jahrzehnten dann in die USA gegangen. So, ist ja jetzt in England. Genau, und toller Typ. Und wir haben lange und oft über dieses Thema diskutiert. Das ist wahnsinnig. Wenn du ihn mal einladen kannst, lade ihn mal ein.
Ich wollte immer gerne Alexander Savarankov und Evelyn Bischoff, die sind ja auch sehr stark da in dem Bereich unterwegs. Also deswegen, ich dachte immer an Evelyn, aber die macht das nicht, weil sie an der Universität nicht erlaubt ist, sozusagen solche Podcasts zu machen.
Ah,
sehr schade. Die bringt das auch sehr gut runter rüber, aber gut zu wissen.
Genau, also danke. Auf jeden Fall, der hat halt diesen, lass uns kurz sagen, der hat irgendwie diese biologische, diesen epigenetische Uhr entwickelt, um das biologische Alter zu entwickeln. Und das kann man normalerweise nimmt man dann halt Blut ab und dann ist es halt irgendwie eine komplexe Analyse, brauchen wir ja nicht ins Detail irgendwie zu gehen. Aber die misst halt irgendwie auf Hand von diesen mehreren hundert Punkten, was tatsächlich wohl dein echtes Alter ist. Und zwar berechnet er dann halt einfach eine Wahrscheinlichkeit am Ende, wie du gealtert bist. Und aber vor allen Dingen, und das ist der eigentliche Gag, ist berechnet die Wahrscheinlichkeit nach vorne, wann du eigentlich tot umfallen würdest, sozusagen. Ist eine mathematische Berechnung. Und das war halt auch der Gag, weil als wir gesprochen haben und er hat mir das alles erklärt und er hat gemeint, möchtest du denn auch mal so einen Test machen, so einen richtigen epigenetischen Test? Die kann man inzwischen, viele Firmen bieten das an, man kann die kaufen, kosten so ein paar hundert Euro, je nachdem, wo man das irgendwie macht. Aber sozusagen, er hat den Ursprung entwickelt und das ist auch nicht kommerzialisiert, was er macht. Er bietet das irgendwie nur wissenschaftlichen Forschung an, aber dann kann man das halt eben auch machen über seine Stiftung. Und er meint, willst du das wirklich? Und ich so, ja klar, ich meine, wir reden ja darüber. Und er meint, willst du es wirklich, wirklich, wirklich? Und ich so, jetzt werde ich irgendwie nervös. Was meinst du denn damit? Er so, ja, er wollte ja eigentlich nur noch mal darauf hinweisen, also offiziell sagen sie halt immer, es berechnet das Alter und es spuckt dir dann halt sozusagen eine Zahl aus. Du bist irgendwie laut irgendwie diesem epigenetischen Test 46. Aber sie machen das nur der Verständlichkeit halber, weil eigentlich ist das eine mathematische Formel, die berechnet, was die Wahrscheinlichkeit ist, dass du morgen tot umfällst.
Okay.
Und so, ah.
Das Now
heißt,
we're talking.
Das heißt, wenn ich jetzt diesen Test mache und der spuckt eine 80 aus, dann das ist natürlich nicht so schön. Aber ja, guck mal, das machen wir natürlich trotzdem. Und Ich bin gerade 50 geworden und er hat dann irgendwie für mich eine 49,1 oder so ausgespuckt. Also ich bin, war erstmal enttäuscht, weil ich dachte, ich wäre fitter, aber am Ende bin ich auch froh, dass es nicht in die andere Richtung gezeigt hat.
Absolut, ja.
Und am Ende ist es auch so, es berechnet halt irgendwie, wie du halt die letzten Jahrzehnte halt eben gelebt hast. Und nicht, wie du jetzt halt nach vorne lebst. Aber das Spannende an diesen, an dieser Messung des biologischen Alters ist halt, dass wir das halt jetzt tatsächlich sehr genau bestimmen können, wie der Körper gealtert ist und wo du stehst und wie du, wie er sich jetzt weiterentwickelt, wenn du mit Interventionen dagegen gehst. Also wenn du selber was unternimmst, aber auch wenn du mit medizinischen Interventionen dagegen gehst. Das heißt, wenn du alle 6 Monate einen Test machst, kannst du halt gucken, wie sich das verändert. Das ist jetzt für nicht nur für uns normale Menschen interessant, sondern diese Tests spielen jetzt eine unglaublich große Rolle in allen Bereichen der medizinischen Forschung. Also die Krebsforscher gucken sich an, was passiert mit den biologischen Alterungsprozessen im Körper, wenn du Krebs hast. Die Alzheimer-Forscher gucken sich an, wenn du Alzheimer hattest. Die Psychologen gucken sich an, was mit deiner Alterung passiert, wenn du Depressionen hast und wie das die gesamte Alterung bestimmt. Deswegen lernen wir auch deswegen gerade so viel über das Altern, weil wir sehen, wie verschiedene Krankheitsbilder den gesamten Alterungsprozess im Körper verändern und wie, wenn wir diese Krankheiten in den Griff kriegen, wie das auf die gesamte biologische Alterung sich auswirkt. Da lernen wir viel.
Wir sind ja ungefähr gleich alt. Was ist denn bei dir als Enddatum rausgekommen?
Das, ja genau, das, es hat mir sozusagen nur diese 49 gegeben.
Also, okay, also er hat keinen Enddatum gegeben.
Nein, gemeint. Das meinte, es ist komplett unethisch. Das wollen sie natürlich auf gar keinen Fall.
Ich war jetzt gerade echt so da, diese, oh mein Gott, so, aber ja.
Und es ist ja auch nur sozusagen beruhend auf den letzten Jahrzehnten, wie du gelebt hast. Und deswegen wollen sie das natürlich auch auf gar keinen Fall machen. Es gibt inzwischen andere Varianten von diesen epigenetischen Uhren, die weniger auf das eine Datum gehen, sondern auf die Rate der Alterung. So berechnet wird das halt immer, weil es diese großen Datenmengen gibt, in denen zum Beispiel in UK gibt es diese Biobank, da sind inzwischen 400.000 Briten mit all ihren Gesundheitsdaten drin und dann aber auch halt eben, wie, wann welche Menschen gestorben sind. Und du kannst dann sozusagen, du berechnest, deswegen ist es eine mathematische Berechnung, deine Werte gegen die des Durchschnitts und was sozusagen die Mortalitäts- und Sterberisiken irgendwie in der Masse sind und deine wird dann statistisch dagegen gerechnet. Deswegen ist das alles sozusagen ein mathematisches Modell, was aber eben sehr genau ist. Und ja, also ich werde mal in 12 Monaten wollte ich den nächsten Test machen, weil ich dann doch einiges umgestellt habe. Das Faszinierende, und genau, da wollte ich eigentlich darauf hinaus, also Steven, der natürlich jetzt der mit Wissenschaftlern und Forschern aus allen Universitäten der Welt an 1000 Projekten arbeitet und unglaublich viele Daten dazu gesammelt jetzt. Und er sagt, es ist schon faszinierend zu sehen. Also er sagt, die Uhr, der Zeiger bewegt sich stark, wenn du halt dagegen arbeitest. Du kannst es überall sehen. Also du kannst mit Ernährung und mit Sport und all dem, worüber wir hier immer reden, du siehst das in diesem epigenetischen Alter, es schlägt stark aus. Eigener Faktor ist Rauchen da drin. Da sieht man immer noch, wie groß das Risiko ist, was Rauchen für die gesamte Biologie darstellt, so dass es eine eigene mathematische Variable in dieser Berechnung ist. Die einzige wirklich große eigene Variable ist Rauchen. Ich habe ihn natürlich gefragt, ob ihn irgendwas überrascht hat, was stärker ausgeschlagen hat, als er dachte. Und da sagte er ja, er hätte nicht gedacht, dass die Umstellung auf pflanzliche Ernährung, also jetzt nicht reines veganes oder vegetarisches Leben, aber die Aufnahme von viel Pflanzenstoffen, dass es doch am Ende so einen Ausschlag hat auf die Uhr. Das hat er eigentlich nicht erwartet als Einzelfaktor.
So positiv.
Spannend. Also das, was die Ernährungsmediziner dir immer sagen, wir wissen, das ist gesünder, essen mehr Pflanzen und das ist auch gut und wir können das irgendwie sehen, das ist irgendwie in all den einzelnen Bereichen, Herz-Kreislauf, Alzheimer-Krebsprävention, dass irgendwie pflanzliche Ernährung überall große Vorteile hat, weil ja das, was in der pflanzlichen Ernährung drinsteckt, nicht das Fleisch weglassen. Aber du kannst es dann tatsächlich auch in diesen Molekulartests sehen, dass es ausschlägt.
Aber sehr spannend, weil im Augenblick habe ich so das Gefühl, dass mein Instagram-Feed, ich folge ja sehr vielen von diesen Ärzten und Longevity-Leuten und allen drum und dran, hat man das Gefühl, dass insbesondere Eier gerade wieder so eine totale Renaissance haben. Also alle reden nur noch über Eier im positiven Sinne. Und wie viel besser es eben halt ist, zumindest Eier und Fleisch zu essen als verarbeitete,
ja, klar,
ja, vegane Produkte. Also diese, ja, also die bashen eigentlich sehr stark diese Fake-Fleisch-Geschichten, ja, so. Und von daher ist es so ein bisschen, also ich bin großer Eier-Fan, muss ich zugeben. Schön, ja, Grüße an meinen Vater, der Hühner hat. Aber ansonsten
praktisch.
Sehr praktisch. Aber wirklich spannend. Einer der größten Faktoren, wirklich das Thema Pflanzlich.
Genau, aber der Punkt ist sozusagen ja nicht das Weglassen des Fleisches oder sozusagen der Ersatz oder die vegane oder vegetarische Ernährung als solches, sondern tatsächlich die Aufnahme von Pflanzenstoffen, also das Gemüse und Obst zu essen und jetzt nicht irgendwie die Nudeln mit Tomatensauce, ne, sondern es ist das, was in den Pflanzen, die Polyphenole, Carotinoide, all das, was irgendwie in Pflanzen nur drin steckt, das musst du halt aufnehmen, das bewegt die molekulare Nadel.
Wir haben eben das Thema Epigenetik schon mehrfach erwähnt und aber auch das Thema Genetik. Du hattest es im Zusammenhang mit den Superagern auch so erzählt. Wenn du jetzt mal nach all deinen Recherchen sehen würdest, wie groß würdest du sagen, ist der Einfluss von Genetik, Epigenetik sozusagen auf das tatsächliche Alter?
Ja, bei Genetik, genau, es gibt keine ganz klare Zahl, nur dass sie eben relativ gering ist. Es gibt dann ein bisschen Unterschiede in der Wissenschaft. Also Neil Barzilay zum Beispiel ist irgendwie jemand, der irgendwie an 10% genetischen Einfluss glaubt. Es gibt andere, die an 25% irgendwie, man kann es nicht genau messen, aber wir bewegen uns in den 10-25% Bereich, spielt Genetik eine Rolle in der Lebenserwartung.
Also relativ gering, muss
man sagen. Relativ gering, das ist der Stand der Wissenschaft, außer bei den Superagern, wo der Anteil der Genetik hochgeht, ist ab 90. Die ab 90 noch fit sind, also nicht die über 90 leben, sondern die noch fit sind, dann geht der Anteil der Genetik dann doch deutlich nach oben. Also was, dass du tatsächlich eine genetische Disposition hast, die dafür sorgt, dass dein Körper in vielen Ecken runterläuft. Das ist jedenfalls das, was die Superager-Forschung ergeben hat. Aber wir werden sicherlich mehr dazu wissen, wenn viel mehr von uns 90 werden, wo wir uns ja offenbar hinbewegen. Aber es ist sozusagen, man kann sich nicht darauf zurückziehen, zu sagen, schauen wir halt mal, ich habe das Erbgut und die anderen haben es nicht. Aber genau, aber ab den 90, und deswegen ist es halt auch oft so, dass wenn es einen Superagent in der Familie gibt, dann ganz viele, also meistens gibt es ganz viele Beispiele, wo dann der eine wird 100 und seine Schwester wird 100 und die Cousine wird 100 und die Mutter wird auch 100.
Ja, das ist also die Riege meiner Großmutter sozusagen, sie ist über 90 geworden, ihre Schwester ist weit über 90 geworden, und die dritte Schwester ist sogar 102 geworden. Also von daher, das ist so.
Good for you, würde ich mal sagen.
Ja, also ein Teil ist schon mal ein Haken dran, würde ich sagen. Kommen wir mal auf das Thema Gehirngesundheit. Da hast du ja auch schon ein ganzes Kapitel zu. Ja. Und was sind denn da so die Learnings, beziehungsweise wie können wir denn da etwas für tun?
Ja, klar, ich meine, das wissen wir ja alle selber. Ist ja schön, wenn du irgendwie keinen Krebs bekommst und irgendwie körperlich eigentlich noch in der Lage wärst, irgendwie 50 Kilo zu stemmen, wenn du irgendwie 90 bist, aber kriegst davon nichts mehr mit im Kopf. Ist natürlich. Geht einfach natürlich gar nicht. Und deswegen ist Gehirngesundheit für alle in der Forschung ein großes, großes Thema. Und es ist halt aber eben das schwierigste Thema, war es schon immer. Wir sehen es ja daran, dass Alzheimer-Medikamente noch immer nicht an dem Punkt sind, wo wir sie gerne hätten, dass sie wirklich wirken. Es gibt ja nur ein, zwei, die überhaupt jetzt zugelassen worden sind, wovon eins nicht richtig funktioniert. Und Gehirngesundheit hat zwei Teile. Zum einen natürlich irgendwie sozusagen Krankheitsbilder, also Demenzerscheinungen. Und auf der anderen Seite gehört dazu aber auch die emotionale Gesundheit, psychische Gesundheit. Zwei bisschen zusammenhängende, aber unterschiedliche Felder. Und es gibt zumindest Hoffnung, dass wir diese Gehirngesundheit auf der Krankheitsebene endlich auch, dass wir vorankommen, was bis vor ein paar Jahren auch noch nicht so aussah. Das hängt mit vielen komplizierten Faktoren zusammen. Der wichtigste, den man sich eigentlich nur merken kann, ist, wir haben ja diese spezielle Blut-Hirn-Schranke. Und deswegen ist es wahnsinnig schwierig, überhaupt Medikamente überhaupt ins Gehirn zu kriegen von vornherein, weil vieles dann irgendwie ausgefiltert wird. Da sind wir in den letzten Jahren endlich mal weitergekommen, auch eben dank all dieser KI-Technologien, die es irgendwie möglich macht, auf ganz andere Art und Weise Medikamente zu entwickeln und zu testen. Deswegen gehen viele davon aus, dass in den nächsten Jahren mehr Medikamente tatsächlich in diesen Demenzbereich kommen werden, endlich. Der zweite große Bereich, in dem es Fortschritte gibt und den werden wir auch im Alltag jetzt relativ bald merken, ist, dass es viele Bluttests in Entwicklung sind für Alzheimer. Für die vor Jahren überhaupt niemand auf dem Radar hatte, weil alle sagten, was soll ich für einen Test dafür entwickeln, nur damit ich weiß, dass ich Alzheimer habe, aber ich kann ja eh nichts dagegen tun. Jetzt haben wir aber schon gelernt, dass das eine der großen Entwicklungen der letzten Jahre, dass gerade Alzheimer, aber auch andere Demenzerkrankungen viel früher schon anfangen, als wir dachten. Nämlich oft schon irgendwie ansetzen in den 50ern, wenn man ab 50. Und nicht eben erst mit 65 oder 70, wenn man Symptome bemerkt. Also lange, teilweise 10 oder 15 Jahre, bevor die Symptome entstehen, beginnt es, die Krankheit sich zu entwickeln. So, erstens. Und damit zusammenhängend haben wir gemerkt, dass halt eben viele Versuche, Medikamente zu entwickeln, eben einfach dann viel zu spät angesetzt wurden. Also wenn du schon tatsächlich erkrankt warst, kriegst du die Erkrankung nicht mehr in den Griff. Aber wenn du viel früher ansetzen würdest, besteht die Hoffnung, dass die Medikamente wirken. Und dann macht es natürlich Sinn, früh zu testen, früh zu wissen, dass du was hast und dann eben auch ein Medikament zu geben, was früh ansetzt. Das ist im Moment die Entwicklung, die es geht, die halt Hoffnung macht, dass wir ansatzweise diese Demenzerkrankung besser in den Griff bekommen werden. Das ist die eine Seite. Und die zweite Seite ist, gibt es inzwischen eben auch 1000 Studien dazu, dass die emotionale Gesundheit die Lebensverlängerung ganz klar beeinflusst. Können wir uns ja auch denken, ne? Stress bringt dich um. Aber auch das können wir jetzt klar sehen. Und dann sind wir wieder bei den epigenetischen Tests, die sie natürlich genau auf all das auch angewendet haben. Was passiert denn, wenn jemand irgendwie 3 Jahre Dauerstress hat und du machst irgendwie mal ein paar von diesen epigenetischen Tests, die Alterung beschleunigt sich ungemein. Ja, und genauso, wenn du depressiv bist, die Alterung beschleunigt sich ungemein. Und das sehen wir jetzt halt ganz klar. Und auch da ist genau derselbe Punkt. Haben wir uns ja vorher schon gedacht, Stress ist nicht gut, Depressionen sind nicht gut. Aber du kannst es jetzt teilweise echt in Jahre der Lebenserwartung umrechnen, die dir weggehen, wenn du überarbeitet bist, Burnout und Depressionen, die lassen sich nicht nur, dafür sorgen nicht nur dafür, dass du dich schlecht fühlst, sondern die fressen dir 5, 6, 7, 8, 9 Jahre Lebenserwartung weg.
Aber auch andersrum, positive Einstellung kann ja auch wirklich viel dazu bringen. Also es gibt ja diese Nonnenstudie, wo sie ja irgendwie dieses Journaling von verschiedenen Nonnen ausgewertet haben und gesehen haben, dass die positiven Nonnen deutlich länger vital bleiben, deutlich länger leben. Also man kann ja nicht nur sozusagen versuchen, nicht depressiv zu werden.
Richtig, genau. Du hast völlig recht. Deswegen, das ist alles so riesige Felder. Genau, der Umkehrschluss ist genau das. Es gibt die Studien, die natürlich genau in die andere Richtung gehen und die sagen, was ist mit Menschen, die viele Freunde haben, die enge Familie haben.
Soziale Kontakte. Ich meine, Harvard Grand Study sagt ja genau das.
Genau. Und da gibt es auch noch viele andere Studien, die in diese Richtung gehen. Das hängt natürlich einfach damit zusammen, wenn du viele soziale Kontakte hast, ist die Wahrscheinlichkeit viel geringer, dass du Alkoholiker wirst, dass du übergewichtig wirst, weil du halt jeden Abend alleine im Sessel sitzt und Chips vom Fernseher isst. Also es hängt mit ganz vielen verschiedenen Sachen zusammen. Dein Gehirn bleibt aktiver. Das geht dann auch wieder bis auf die zelluläre Ebene. Also genau das, aktiv sein, sozial sein, emotional gesund sein, wirkt positiv wie negativ extrem.
Wenn wir jetzt nochmal auf dieses Thema Ernährung und Bewegung so reingehen, gab es da jetzt irgendwie, also positiv auf jeden Fall für dieses längere Leben, aber gab es da jetzt auch einen Faktor, wo du sagst in deiner Recherche, der dich besonders überrascht hat?
Ja, also das eine hatten wir, wenn wir jetzt bei Ernährung bleiben, hatten wir eben schon angesprochen, da war ich halt eben genauso überrascht von, weil ich sozusagen ja auch mit dieser Haltung reinging. Na gut, ich weiß, viel Fleisch essen ist irgendwie nicht gut, weil das hatte ich auch vorher schon, wusste man vorher schon, kann irgendwie entzündungsfördernde Enzyme enthalten und viel Weißbrot essen treibt den Blutzuckerspiegel und am Ende natürlich irgendwie auch viszerales Fett und so weiter. So, das wusste ich schon. Aber dass dann tatsächlich der Punkt ist, man diese Menge an Pflanzen, die man zu sich nimmt und dass es so viele Pflanzenstoffe gibt, die halt auf molekularer Ebene wirken, dass sie antientzündlich wirken, dass sie die Zellreinigung anwerfen, dass sie teilweise die Mitochondrien fit halten, weil das einfach biochemische Zusammensetzungen sind, die eine Rolle spielen. Das war mir in dieser Dichte neu, weil es auch eigentlich erst Entwicklungen sind, die 5, 6 Jahre alt irgendwie sind, dass wir das so wissen. Aber tatsächlich, und das hat mich auch für mein Leben geändert. Also vorher war halt auch so, ich lasse ein bisschen mehr Fleisch weg und esse irgendwie vegetarisch. So, aber das war dann halt oft irgendwie dieses, na gut, dann esse ich halt irgendwie die Nudeln und irgendwie, Gott, dann habe ich ja was Gutes getan. Aber das ist nicht der Punkt. Was ich wirklich gelernt habe, ist, die Menge an Brokkoli und Himbeeren und Obst, die ich mir irgendwie reinschiebe, die Menge macht es irgendwie aus. Und das
und die Vielfalt aber auch.
Die Vielfalt, genau. Also einen auf dieser molekularen Ebene. Und das zweite große Thema, was da dran hängt, ist dann ist das Mikrobiom natürlich,
ja,
am Ende.
Ja. Und im Bewegungsbereich?
Im Bewegungsbereich am Ende dasselbe Problem wahrscheinlich wie viele hatten, wie du auch, dass irgendwie der Muskelaufbau halt irgendwie vernachlässigt wird und dass er doch am Ende so eine große Rolle spielt für Zusammenhänge, die eigentlich einem ja klar sein müssten, aber die dann erst so richtig dir bewusst werden, wenn du weißt, okay, klar, wenn du keine Muskeln hast, wirst du gebrechlich. Und wenn du gebrechlich wirst, fällst du um, brichst dir irgendwie die Beine. Und wenn du die Beine brichst, bist du im Krankenhaus. Und das löst diese ganze Spirale aus. Also das wurde mir nochmal sehr vor Augen gerufen.
Und wie hoch die Sterblichkeitsrate denn danach ist,
genau.
Das ist ja so schockierend. Nach so einem Oberschenkelhalsbruch gibt es, also steigert die, also 30% der Menschen, die sterben innerhalb der nächsten 6 Monate, die so einen Oberschenkelhalsbruch im gewissen Alter haben. Also das finde ich ist so schockierende Zahlen.
Genau, und dann, das kann man natürlich, da gibt es natürlich noch ganz viele Sachen, die da hinten dranhängen. Also die Muskelmasse nimmt ab, wenn du halt immer inaktiver wirst. Und das geht dann auch wieder, das wissen wir jetzt schon auch, geht dann bis tief auf die zelluläre Ebene. Da gibt es irgendwie dann auch Enzyme und Hormonsysteme, die dann nicht mehr richtig funktionieren und die eigentlich nur richtig anlaufen, wenn du wieder Muskelmasse aufbaust. Es gibt dieses Apelin-System zum Beispiel, was dahinter hängt, kann man, wer sich da tief interessiert für Apelin, einmal googeln. Da gibt es dann auch viel, was irgendwie inzwischen dann dazu geforscht wird. Da tut sich dann wahnsinnig viel. Also dieser gesamte Zusammenhang zwischen Muskelmasse und Gesamtfunktion des Körpers, der ist noch viel stärker, als ich es wusste, aber auch viel stärker als viele Wissenschaftler es noch vor ein paar Jahren am Ende wussten. Und der zweite große Faktor ist VO2 Max.
Das ist ja so lustig. Es ist ja wirklich so ein neuer ja. Hero-Wert geworden. Also ich höre immer nur entweder VO2 Max oder Grip Strength. So, also die Griffkraft. So. Ja. Das sind so die beiden Themen. Warum ist das so wichtig geworden?
Das ist so wichtig geworden. Also man VO2 Max, müssen wir kurz einmal sagen, was es ist. Das ist sozusagen die Kapazität des Körpers, Sauerstoff zu verarbeiten. Das spielt halt eine Rolle irgendwie, wenn ich einen Berg hochlaufe und ich gleich anfange zu röcheln, dann merke ich irgendwie, ich kann gar nicht so viel Energie umsetzen, wie ich eigentlich bräuchte, um den Berg hochzukommen oder die Treppe zu steigen. So, und wenn ich total fit bin, dann kann mein Körper viel mehr Sauerstoff verarbeiten. So, das wussten wir vorher auch schon, das wissen wir vor allem aus der Spitzensportforschung und so. Aber auch da sind halt in den letzten 20 Jahren, das ist halt eben der Fortschritt, wahnsinnig viele Daten und Informationen zusammengekommen. Und wir haben inzwischen halt so Werte, wo wir wissen, das hat ein Spitzenforscher, Spitzensportler, der hat dann halt irgendwie so einen Durchschnittswert von 55 oder 60. So, ich schmeiße jetzt einfach mal ein paar Zahlen irgendwie da rein. Irgendwie.
Da gibt es ja Tabellen.
Es gibt Tabellen, genau. Es gibt Tabellen. Und es gibt ganz klare Tabellen, die sagen, was hat ein gesunder Mensch für eine Sauerstoffkapazität und was hat ein kranker Mensch. So, und wir wissen halt genau, wenn der Wert irgendwie unter 30 fällt, dann habe ich schon irgendwie Probleme, irgendwie eine Treppe hochzukommen. Das spielt natürlich im Alter eine wahnsinnige Rolle, wenn ich irgendwie keine Treppe mehr hochkomme. Irgendwie ist es erstens irgendwie nicht schön, aber zweitens fange ich dann an, mich immer weniger zu bewegen. Dann laufe ich auch nicht mehr irgendwie zum Edeka, dann bleibe ich nur noch im Sessel. Und das löst dann wieder diese Spirale aus. Immer inaktiver, alle Organe fahren runter. Und die Umkehrschlussfolgerung daraus ist also, umso mehr Kardiokapazität, also Cardio-Fitness nennt sich das ja, ich habe, umso mehr bewege ich mich, umso aktiver kann ich im Leben sein. Und wenn ich aktiver bin, hilft das bei allem. Ist erstmal logisch, ne?
Total logisch, ja.
Total logisch, so. Das hat aber dann dazu geführt, dass ganz, ganz viele Wissenschaftler sich das angefangen haben, anzuschauen, was das sozusagen erstens für Lebensqualität irgendwie bedeutet, aber eben auch, ob es eine Korrelation zwischen diesem VO2 Max oder dieser Cardio-Fitness und Sterblichkeit gibt und Lebenserwartung. Und dabei hat sich halt eben in den letzten Jahren herausgestellt, dass es die beste Korrelation oder den klarsten Zusammenhang überhaupt gibt. Alte Menschen mit einer hohen Sauerstoffkapazität haben eine viel geringeres Sterblichkeitsrisiko als Menschen, die halt eben niedrigen Wert haben. Und das ist eben so weit gegangen, dass zum Beispiel die American Heart Association dafür plädiert, dass diese Messung von diesem VO2-Max-Wert, dass die ein Standard wird für jeden großen Arzt-Checkup, den man halt irgendwie macht, weil das so eine klare Korrelation eben ist für Gesamtzustand des Körpers und die Lebenserwartung. Also das ist nicht sozusagen so ein Nischenwert, der jetzt irgendwie in der Longevity-Forschung irgendwie jetzt gerade cool ist, sondern der spielt halt irgendwie eine große Rolle. Und das liegt halt eben daran, dass wir so viele Daten haben, weil wenn man jetzt, also bei jeder, deswegen kommt das irgendwie auch von den Kardiologen, wenn ich eine Herzerkrankung habe, dann mache ich ja normalerweise so einen VO2-Max-Test. Das heißt, du gehst irgendwie, machst ein EKG, klar, aber du machst halt oft irgendwie halt auch diese VO2-Messung, wenn du halt eine weiterführende Erkrankung hast. Das heißt, der Arzt misst dich da einmal richtig und nicht nur der Spitzensportler. Und deswegen gibt es eigentlich, die wurden nur nie richtig ausgewertet, jahrzehntelange teilweise Daten, gerade aus den großen Herzkrankenhäusern, wo Daten von teilweise hunderttausenden Patienten über die Jahre gesammelt wurden, die halt diese VO2-Max-Werte haben und dann, die man natürlich dann oft auch weiterverfolgt hat. Und dann kann man genau in diesen großen Studien, wo teilweise Zehntausende, Hunderttausende Leute dran sind, sehen, was hatten die für Sauerstoff-Kardio-Fitness-Werte und wann sind die gestorben oder nicht gestorben? Und dann daraus kann man halt diese Zusammenhänge so klar sehen. Und deswegen ist das halt so ein großes Ding geworden, dass man sagt, okay, also wenn du irgendwie im Alter halt einen schlechten Wert hast, ist deine Sterbewahrscheinlichkeit viel höher, umgekehrt ist sie viel niedriger, dann sollten wir vielleicht daran arbeiten. So, lange Rede jetzt. Und der zweite Punkt ist, dieser Wert nimmt einfach mit dem Alter ab. Gibt es auch einen statistischen Wert, mit jeder Dekade sinkt der um ein paar Prozent irgendwie. So. Und ist halt im Alter wie alles, ist im Alter alles schwieriger, viel schwieriger aufzubauen. Die ganz einfache Logik, letzter Satz dazu ist, wenn ich den in mittleren Jahren oder vor jungen Jahren diesen Wert nach oben treibe, super cardio-fit bin, dann fällt der halt im Alter von einem viel höheren Berg runter. Und selbst wenn ich im Alter nicht mehr so viel trainieren kann, dann komme ich von so einem hohen Niveau runter, dass ich halt nicht mehr unter diese Grenze falle, wo es mir schwerfällt, aufzustehen.
Ja, total, total richtig. Und ich fand das ganz lustig, der Peter Thier hat das jetzt gerade, ich glaube vor 2 Tagen erst gepostet, dass er so ein Statement sagte, naja, VO2 Max ist auch so insofern so spannend, weil wenn ich dir jetzt eine Woche Zeit gebe, dich mal richtig hart zu trainieren, richtig viel zu machen, wenn du vorher keinen guten Wert hattest, dann wirst du nach einer Woche keine Veränderung sehen. Wenn du ihn nach 3 Monate lang trainierst, wirst du auch keinen Riesensprung daneben sehen. Das heißt also, es ist ein so stabiler Wert, leider, muss man dann ja auch sagen. So, das heißt also, wie immer der Wert im Augenblick aussieht, man muss richtig dafür kämpfen, um den überhaupt erstmal dann wieder auf ein relevantes Niveau zu bringen oder auf ein Niveau, auf das man gerne möchte. Wie du eben so sagtest, wenn du auf einen 30 kommst, dann wird es schwierig.
Also, wo liegt dein Wert?
Das ist je nachdem, wie du fragst. Also mein Ring gibt mir einen Wert von 48, meine Uhr gibt mir einen von 56. So, also von daher würde ich sagen.
Hast du dich mal aufs, also den richtig genau den Test machen, man kennt man ja irgendwie oft aus Fernsehbildern, das sind dann irgendwie die Athleten, die auf dem Trimrad sitzen und so eine Sauerstoffmaske aufhaben.
Ja, die Spiroergometrie, genau. Das habe ich das letzte Mal, vor 5, 6 Jahren gemacht, aber das ehrlich gesagt, da habe ich den Wert damals noch nicht so auf der Reihe gehabt, aber ich müsste tatsächlich mal in eine alte Messung reingehen, das wäre wirklich mal interessant zu sehen.
Genau, beziehungsweise es dann einfach mal, es bieten ja viele inzwischen irgendwie auch an, irgendwie für 50, 80 Euro oder sowas, ja, das einmal zu machen. Ich habe es jetzt am Anfang des Jahres gemacht bei Lutz Graumann aus Rosenheim, das war ein Sportmediziner, der auch viel in Longevity irgendwie macht und habe mich einmal da durchgequält.
Ja.
Und also ich noch nicht da, wo er sein soll. Ich bin bei 47,5. Ich würde wie alle gerne über die 50 kommen, aber das war jetzt schon die sehr genaue Messung auch mit Laktat.
Ja.
Genau. Und aber das ist tatsächlich das größte Ziel für mich, dass ich den oben halte, weil da sind ich habe mir 30 Studien dazu angeguckt und mit 10 Alternsforschern über dieses Thema gesprochen. Das ist so eindeutig. Also wenn man einen Tipp immer geben kann, ist dann sieh zu, dass du irgendwie diese Sauerstoffkapazität nach oben jagst. Und ich sehe es auch bei mir in der Familie. Also eine der Sportarten, die diesen Wert total hochjagt, ist Tennis, weil es ein Intervallsport ist. Ich spiele ja viel Tennis. Mein Vater ist jetzt 85, spielt immer noch Tennis und der ist halt einfach, der latscht mit mir immer noch auf 2000 Meter den Berg hoch. Der hat so eine Sauerstoffkapazität, das ist halt, weil der seit 40 Jahren Tennis spielt.
Aber es ist spannend, ne? Also da gibt es ja auch eine Studie zu, wie viel lebensverlängern welche Sportart ist.
Genau.
Und das fand ich ganz interessant. Also Laufen, was man immer so denkt, wäre jetzt das Beste, sind nur 3,2 Jahre.
Ja.
Während Tennisspielen 9,7 Jahre längeres Leben.
Ist eine der Studien, genau. Aber es gibt viele Studien dazu. Genau, wie kommen solche Studien zusammen? Es gibt zum Beispiel irgendwie die Kopenhagen Heart Study. Also auch das, da werden dann, wurden dann irgendwie auch Zehntausende denen über Jahre beobachtet. Irgendwie da wird aufgenommen, welche Sportarten machen die und wie entwickeln sich ihre Gesundheitswerte. Und daraus kann man dann sozusagen das statistisch berechnen, wie sich das am Ende ausgewirkt hat. Sind immer ungefähr Werte, ne? Aber am Ende siehst du sozusagen, der eine Faktor ist natürlich einfach besser. Und da schlagen diese Ballsportarten, Tennis, Badminton und so weiter durch, weil sie am Ende Intervalltraining sind. Volle Kanne rennen, stoppen, kurze Pause, volle Kanne rennen. Also das, was wir sozusagen künstlich simulieren werden, wenn du auf dem Fahrrad 30 Sekunden volltrittst, Pause 30 Sekunden volltreten, also das, was wir als Intervalltraining kennen, das simulieren diese Sportarten halt. Und deswegen sind die so viel besser als langsames Laufen oder Schwimmen am Ende.
Wir sind jetzt hier bei so, das sind ja alles Impulse, die dem Körper gegeben werden, wie du sagst, und Intervalltraining. Und du hast ja auch ein extra Kapitel zum Thema Biohacking geschrieben.
Ja.
So, und ich fand das ganz interessant. Du hast das ja jetzt, sage ich mal, nicht nur glorifiziert sozusagen, so, sondern
nee.
Du sagst ja auch, da sind auch Chancen und Risiken. So.
Klar. Also genau, das Spannende ist ja erstmal, wir haben natürlich in den letzten Jahren viele Stoffe identifiziert, die ein potenzielles Verjüngungspotenzial einfach haben. Davon kennen wir ja inzwischen, kann ich 30 Sachen jetzt hier reinschmeißen. Irgendwie teilweise gehen die Studien ja bis an die Anfang der 2000er zurück, auch David Sinclair. Also angefangen von Resveratrol über Spermidin, über Calcium-AKG und so weiter. Da gibt's Taurin. Also wir kennen jetzt 1000 Sachen, an denen wird allen geforscht. Das ist ja erstmal super. So, wir haben irgendwie was, an das wir rangehen können. Die Vorsicht ist halt in dem Sinne geboten, weil viele Grunddaten kommen halt aus Tierstudien. Da gibt es dann halt irgendwie klare Studien zu und sagen irgendwie, die Maus lebt halt doppelt so lange. Ist toll. Wir wissen aber natürlich auch, eine Maus ist halt was anderes als ein Mensch. So. Und es gibt halt einfach zu fast allen Supplements, die interessant sind, halt eben gar keine oder noch wenig Studien der Menschen. Und da muss natürlich jeder selber wissen, wie er damit umgeht. Also ich bin halt jemand, der gerne ein paar Studien gesehen hat, bevor er sich irgendwas einschmeißt. Ist uns ja allen klar. Also ich meine, wir wissen, Ibuprofen ist ein Gegenbeispiel. Ne? Ibuprofen ist super, um sich irgendwie jede wirkliche Kopfschmerzen wegzuhauen. Ja? Kannst den ganzen Tag nehmen, denkst, das ist irgendwie super, aber dann merkst du halt irgendwie nach 3 Jahren, dass halt irgendwie deine Leber kaputt ist, ja. Und das wissen wir halt irgendwie aus, dass wir halt irgendwie 10 Jahre Begleitstudien dazu hatten. Und genauso ist es natürlich bei allen neuen Sachen. Das kann irgendwie, du fühlst dich 12 Monate lang irgendwie total super und deine Werte sind überall besser, aber ob du nach 4 Jahren eine kaputte Niere hast, das weißt du halt noch nicht. Das ist halt die Problematik dass wir noch nicht so tief in die Jahre gegangen sind mit vielen der Zusatzstoffe. Und es gibt halt aber eben halt einige, die sind halt eben besser erforscht, wissen wir seit 20 Jahren, dass die safe sind.
Aber safe auch immer für wen? Weil ich finde dieses Thema mit dieser Metformin-Euphorie zum Beispiel so,
ja.
Also ein Diabetesmittel,
klar. Das
natürlich seit vielen, vielen Jahren
genau.
Diabetikern getestet genau. Und erforscht ist, aber nicht an Nicht-Diabetikern.
Genau, das ist zum Beispiel der Punkt. Genau, Metformin ist ein gutes Beispiel. Da sehen wir überall, genau, da hat man aus den Studien ja zufällig herausgelesen, dass Moment mal, alle, die Metformin genommen haben in diesen Untersuchungsgruppen von diesen Diabetikern, die haben irgendwie länger gelebt. Irgendwie, die hatten auch irgendwie keine Herzinfarkte. Ja, ist ja super. Also da hat man irgendwie aus einer Studie, aus Studien mit Daten von 100.000 Leuten gesehen, Moment mal, Metformin, das muss ja super sein. Erste Schlussfolgerung ist total klar, aber genau, das ist halt an Menschen, die halt schon krank waren, halt die Diabetes und andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen irgendwie hatten, ne?
Ich finde, das ist so, entschuldige, da muss ich jetzt mal, du als Journalist, muss ich dann wirklich auch nochmal sagen, manchmal ist man auch überrascht, wie Journalisten so arbeiten, weil ich war jetzt gerade auf dieser Konferenz in Kopenhagen, wo eben halt diese ganzen Longevity-Drogen sozusagen, also Drugs, also Medikamente, Longevity-Medikamente besprochen wurden und da haben die ganz klar gesagt, dass der Wirkstoff, der hinter Ozempic und Co. steckt, einer der größten lebensverlängernden Faktoren überhaupt sind. So, da haben sie dann die Studien dazu präsentiert. Dann ist es natürlich klar, weil es geht da um die Lebensverlängerung von Menschen, die mit diesen Medikamenten behandelt werden, für die sie gemacht sind. Das heißt Diabetes Typ 2 und Adipöse. So, es gibt Menschen, die sind geheilt worden von Diabetes Typ 2 und es sind Menschen, die sind geheilt worden davon, dass sie eben halt ihre Fettleibigkeit besiegt haben. Dadurch leben die länger. Natürlich ist das der größte Hebel, den man sich vorstellen kann. Heißt es, dass wir beide jetzt anfangen sollten, uns Ozempic zu spritzen? Nein, weil dafür ist es nicht gemacht. Und das ist eben halt das, was ich finde immer häufig, und da habe ich mich so drüber geärgert, das hat mir neulich einer dann, direkt nach der Konferenz hat mir jemand dann einen Artikel von NTV geschickt, wo es sagt, so lebensverlängernde Wirkung von Ozempic. Und dann denkst du so, boah, sorry, aber so verkürzen kann man es nicht.
Klar, ich muss mir natürlich kurz werden, wie Journalisten so arbeiten. Es gibt halt immer den einen oder anderen.
Nein, meine ich ja. Das ist meine Grundkritik. Ich finde, dass heute viele Journalisten wirklich nicht mehr so sauber arbeiten, habe ich so das Gefühl. Dass es eher so, gerade so dieser Online-Journalismus teilweise wirklich so ein bisschen zu arg verkürzt ist. Und deswegen traue ich es mich überhaupt in deiner Gegenwart anzusprechen mit dem Qualitätsmedium.
Ich kann dir nur sagen, dass wir beim Spiegel tatsächlich genau in die gegenteilige Richtung drauf achten, ist genau das halt eben nicht passiert. Das ist extrem aufwendig irgendwie. Auf der anderen Seite, jetzt nur so als Zeitnot, arbeitest du natürlich irgendwie gegen die immer kürzer werdende Aufmerksamkeitsspanne der Leute an und dass sie halt irgendwie am Ende irgendwie halt nicht drei Seiten über Ozempic lesen wollen, sondern irgendwie vier Sätze.
Es kann ja auch sein, dass der Journalist ist das richtig verstanden, aber das ist eine Clickbait Headline dann auch.
Ich würde nur sagen, das ist natürlich oft die Problematik irgendwie dahinter. Deswegen ist es auch schön, mal ein Buch zu schreiben, wo man auf 300 Seiten was erklären kann. Aber nur ganz kurz, um bei dem Ozempic-Thema zu bleiben. Naja, also interessant an der Sache ist ja aber schon, dass die Datenlage ja zeigt, und ich kenne die Novo Nordisk-Leute ja auch ganz gut, und Leute, die aus diesen Forschungsbereichen kommen, dass sie ja schon festgestellt haben, dass diese GLP-1-Antagonisten, die ja der Hintergrund irgendwie sind, dieser Fachbegriff dafür, dass die auch in andere Bereiche reinwirken, die überraschend waren. Also sie sehen bei Nierenerkrankungen, dass es sich auswirkt, wofür es ja auch eigentlich nicht gemacht ist. Es gibt Hoffnung dafür, dass es, also da laufen jetzt Parallelstudien zu, ob es eventuell bei Alzheimer Wirkungen zeigt. Also die Hoffnung ist schon, dass es vielleicht noch in andere Bereiche reinwirkt, für die es nicht gemacht ist. Und das wäre ja nicht der erste Beispiel. Also zum Beispiel Statine, die ja irgendwie der Haupteinsatz, Hauptmedikament sind, das bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen eingesetzt wird, war ursprünglich zugelassen für eine ganz, ganz spezielle Sondererkrankung, ist heute eines der weitverbreitetsten Medikamente.
Viagra wurde ja auch mal für was ganz anderes entwickelt.
Ja, ganz genau. Also das ist, und aber das ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst, weil in dem Sinne, das halte ich auch für am wahrscheinlichsten, ist, dass wir, wenn wir über Anti-Aging-Medikamente sprechen, ist, dass wir als erstes sehen werden, sind bereits erprobte Medikamente, von denen wir lernen, dass sie eine breitere Wirkung haben als für das, was sie eigentlich gemacht waren. Das war auch das Interesse an Metformin, wo man hoffte, vielleicht wirkt es für mehr. Bei GLP-1 es gehört tatsächlich auch zu einem dieser Bereiche und sagen, vielleicht ist das jetzt kein grundsätzliches Anti-Aging, aber dann auch tatsächlich in seiner Wirkstoffweise ein Forschungsgegenstand, der uns dorthin führt.
Absolut. Also es ist ja eigentlich die große Überraschung war ja eigentlich, dass diese Hormone, die man dann ja im Darm gefunden hat, dass man die, also A, dass da überhaupt welche produziert werden und B, dass man sie dann eben halt steuern kann. Und das ist ja das, was jetzt auch die ganzen Nachfolgeprodukte auch machen, dass sie sich anschauen, wo werden denn noch überall Hormone produziert und wie können wir sie steuern. Ich muss ehrlich gesagt aus meiner naiven Sicht dann so ein bisschen auch manchmal sagen, und ich bin ja sehr euphorisch, was das ganze Thema betrifft, aber mir kommt es ein bisschen vor, wie in unserer Jugend, als wir noch so eine Stereoanlage hatten mit Equalizer und irgendwann hat man den perfekten Sound austariert gehabt und denkt man so, komm, hier probiere ich nochmal was, um es noch besser zu machen. Mhm. Und dann irgendwann hat man alles versaut, musste einmal auf Null stellen und wieder alles neu anstellen. So. Und das habe ich so manchmal das Gefühl, wenn wir jetzt an zu viele Hormonproduktionen unten, die dann eben halt in unseren Organen dann so produziert werden, wenn wir da in zu viel gleichzeitig eingreifen, habe ich das Gefühl, es ist wie beim Equalizer, wo wir jetzt anfangen, zu viele Knöpfe auf einmal zu verstellen.
Ja, natürlich, klar. Und das ist natürlich aber auch so das Problem jetzt, du weißt am Ende ja nicht mehr, was irgendwie bewirkt hat. Das ist ja auch der Gag an zum Beispiel an diesen epigenetischen Uhren, wenn man dann halt irgendwie sagt, irgendwie ich fände jetzt 12 Sachen irgendwie gleichzeitig und teste mich dann alle 6 Monate. Du weißt aber eigentlich nicht, was irgendwie am Ende der Auslöser war für deine besseren Werte. Das ist und das ist natürlich in der Medizinforschung dann am Ende ist es halt noch schwieriger, dann in die Details zu gehen. Ich glaube nur, dass ich wirklich viel tut und wir in 5, 6, 7 Jahren sowohl halt bei dem Supplement-Bereich als auch im Anti-Aging-Medikamente-Bereich eben sehr viel weiter sein werden. Und das klingt jetzt weit weg, aber ich finde 5 Jahre irgendwie gar nicht weit
weg. Gar nicht weit weg.
Und wenn man jetzt zurückguckt, was sich in der Krebs-Medikamente-Bereich getan hat, da haben wir in 10 Jahren irgendwie ja mehrere Revolutionen durchlaufen, wo man sagt, das ist ja verrückt, was da passiert ist. Und das hat am Ende natürlich mit damit zu tun, dass wahnsinnig viel Geld da reinging und die Forschung sich so entwickelt hat. Und wir sehen denselben Weg jetzt Geld und Forscher, die halt in diesen gesamten Aging-Bereich reingehen. Und das wird sich einfach bemerkbar machen.
Ich hatte es ja gerade in meiner kurzen Vorrede dann schon angesprochen, dass du ja auch den gesellschaftlichen Anteil oder den gesellschaftlichen Aspekt von was machen wir denn mit einer Gesellschaft voller 100-Jährigen dann irgendwie auch mit betrachtet hast. Also das sind natürlich alles Faktoren, sowohl ökonomische Faktoren als auch soziale Faktoren. Also da hast du ja auch so zumindest eine Blickweise drauf. Zumindest angerissen.
Ja, müssen wir, glaube ich. Es fällt ja auch jedem ein. Ne? Also die erste Frage ist erstmal, will ich 100 werden? Und dann ist die Antwort darauf, ja, wenn es gesunde 100 sind. Und der zweite ist, okay, was ist dann aber, wenn wir irgendwie alle 90 werden? Und wir sind einfach wirklich auf dem Weg dahin. Und du brauchst ja wirklich nur, wenn du mal eine Zeitung in der Hand hast, ab und an, wenn ich mal so bei den Schwiegereltern in der Provinz bin und die Todesanzeigen blätterst, da sind da schon alle 88, wenn sie dann mal sterben. Also wir sind sowieso auf dem Weg dahin. Und deswegen gibt es natürlich auch immer mehr Regierungskommissionen und Taskforces und auch Stanford gibt es ein eigenes Longevity-Forschungscenter, wo es halt nur um die gesellschaftlichen Folgen geht. Und dann ist natürlich klar, da muss ich mir halt auch denken, Moment mal, wenn wir jetzt alle 100 werden, das Erste, was mir dann dabei eingefallen ist und was natürlich auch vielen anderen dabei einfällt, so okay, wer zahlt das eigentlich alles?
Ja.
Weil die Rente war natürlich mal dafür gemacht, dass man so mit 60, 65 in die Rente geht und dann kriegen halt alle irgendwie 10 Jahre, 15 Jahre vielleicht eine Auszahlung, wenn jetzt aber irgendwie die Rente irgendwie dich 30 Jahre tragen soll.
Das war immer weniger einzahlen.
Ja, und aber auch vor allem immer länger auszahlen irgendwie. Ja. Also wie soll das gehen? Das funktioniert ja jetzt schon nicht mehr. Das ist eine der Schlussfolgerungen, die ich auch für mich persönlich sofort daraus gezogen habe. Du musst dich finanziell völlig anders aufstellen irgendwie, weil klar, vielleicht, also ich weiß nicht, ob für uns das Rentensystem dann irgendwie in 30 Jahren irgendwie noch da ist, um uns zu zahlen oder ob das einfach umgekippt ist. Aber für ein Kind und alles, was die jüngere Generation ist, der private Altersvorsorge muss da irgendwie komplett, sonst haben wir alle irgendwie Altersarmut ohne Ende in den nächsten Jahrzehnten. Das ist das Erste, was mir dazu einfällt. Und das Zweite, wenn man das jetzt auch natürlich auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene betrachtet, klar, also das die Sozialsysteme, die werden ganz schön ächzen darunter. Weil was ist denn auch, wenn wir sagen, okay, die Hoffnung ist ja, wir werden alle gesund 90 oder 95, wird aber bestimmt so eine Übergangszeit geben, wo einfach eher die Lebenserwartung halt steigt, aber die gesunde Lebenserwartung noch ein bisschen dahinterher hinken wird. So, dann hast du dann doch immer mehr Leute, die in die Pflege kommen. Irgendwie, wie soll das Pflegesystem das tragen? Das ist ja auch jetzt schon irgendwie nicht mehr funktioniert. Und das sind ja nicht gerade kleine Probleme, wenn man sich das anschaut. Rente, Pflege, Sozial-, Krankenversicherungssysteme, die sind ja jetzt schon riesige gesellschaftliche Themen. Aber in 10 Jahren werden die richtig ins Ächzen kommen. Und wir kennen ja die Tendenz der Politik, sich mit langfristigen Problemen sehr ungern auseinanderzusetzen oder erst in allerletzter Sekunde. Und deswegen finde ich es wahnsinnig wichtig, dass wenn immer wir darüber reden, dass diese 100-jährige Gesellschaft eigentlich gesetzt ist, dass wir auch darüber reden, was das eigentlich für uns alle bedeutet, weil alles andere wäre sehr, sehr kurzsichtig.
Total, total. Ich stelle mir ja nochmal eine ganz andere Frage, weil wie viele Menschen haben ja auch so ein Stück weit den Sinn ihres Lebens auch durch ihre Beschäftigung und ihre Arbeit? So. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass von diesen fitten 70-Jährigen ganz viele auch Lust hätten, noch weiterzuarbeiten. Aber auf der anderen Seite, wer lässt sie denn auch noch arbeiten, sage ich mal so? Also Körper, also die, ich sage jetzt mal so, der wirklich viel körperlich arbeitet, der Bauarbeiter oder irgendwie so, das kann ich mir gut vorstellen, dass der mit 70 nicht zwingend weiterhin noch genauso viel machen will wie vorher. Aber die Menschen, die geistige Tätigkeiten haben und gerade jetzt in meinem Umfeld so Marketing, Kreativität wird ja häufig eben halt auch mit Jugend dann auch verbunden. Ja. So, das heißt also ein 70-jährigen Werber, sage ich jetzt mal, der wird jetzt nicht unbedingt dann gleich die Vorschusslorbeeren bekommen und sagen, na klar nehmen wir den, weil der noch so wahnsinnig kreativ ist und den Zeitgeist versteht.
Genau.
Also was er durchaus könnte.
Genau, lass uns mal ins Positive drehen. Das soll ich mit meinem kalifornischen Hintergrund sowieso lieber machen. Also erstens, klar, wir haben ja eh einen Fachkräftemangel und es könnte uns eigentlich nichts Besseres passieren, als dass es eben viele sehr gut ausgebildete, kluge, aktive, fitte, ältere Menschen gibt, die halt einfach dann einfach noch arbeiten und die einfach noch Input bringen und die natürlich auch was zur Volkswirtschaft beitragen. Das ist natürlich wahnsinnig wichtig. Es wird auch, glaube ich, keinen Weg dran vorbeigehen, dass wir länger arbeiten. Da kriegen natürlich viele jetzt erstmal die Krise, die sagen, ich dachte, wir wollten mit 65 aufhören, aber ich glaube, das wird so nicht sein. Andererseits wird es dir eben Möglichkeit geben, grundsätzlich diese Arbeitsmodelle von vornherein umzustellen, dass man halt eben sagt, das, was wir auch zum Beispiel wollen, die 4-Tage-Woche, die wird halt viel wahrscheinlicher, wenn ich sage, ich höre nicht mit 60 auf, sondern ich arbeite halt vielleicht mein ganzes Leben nur auf der 4-Tage-Woche, aber dafür halt eben bis 72 oder bis 73 oder bis 74, weil ich auch erst keinen Bock habe aufzuhören, habe aber vorher mich schon nicht so gestresst. Und es bietet natürlich die Gelegenheit, dass man halt einfach diese Lebensmodelle von vornherein halt irgendwie völlig anders denkt, dass nicht alles so gedrängt in dieser Lebensmitte ja irgendwie oft ist, wo man weiß, dass der Höhepunkt meiner Karriere mit 45, hier muss ich alles erreicht haben, aber ich muss gleichzeitig noch 2 Kinder gezeugt haben und ein Haus gebaut haben. Das ist also wahnsinnig stressig für viele Menschen und das zeigen ja auch alle Studien, ne? Ab 50 werden alle viel glücklicher, weil halt diese 10 Jahre davor so stressig sind. Aber wenn sich das alles entzerrt in viel andere, längere Lebensabschnitte, dann hat das natürlich wahnsinnig große Vorteile. Aber dafür müssen wir uns halt eben darauf einstellen, dass wir diese Altersdiskriminierung, die wir oft in den Köpfen eben wie rumtragen, die du eben schon beschrieben hast, so mit 70 will ja aber keinen mehr für mich arbeiten haben, dass das halt einfach, dass das nicht mehr
da ist. Das war nicht meine Meinung.
Nein. Aber du sprichst den Punkt natürlich an. Aber das kommt natürlich daher, so wie es halt immer war früher, dass du halt einfach mit 70 eigentlich alt warst und gebrechlich und irgendwie nicht mehr fit. Und das ändert sich ja gerade grundsätzlich. Das sehen wir ja jetzt schon. Also die 75-Jährigen sind halt eben oft fit, aktiv, vital und noch total klar im Kopf. Und das Gesellschaftsbild der Alten, das hängt halt noch hinkt noch hinterher. Aber das wird sich anpassen, weil es halt einfach immer mehr Menschen gibt, die in dem Alter fit sind. Dann wird man merken, nee. Und das sieht man übrigens auch, das finde ich ja sehr interessant, gibt ja große Altersstudien, gibt es zum Beispiel diese deutsche Alterssurvey, die hier von der Humboldt-Uni gemacht wird, schon seit ein paar Jahrzehnten. Und wenn man da 65-Jährige fragt, ob sie sich alt fühlen, sagen sie, nee, wir sind nicht alt, die 75-Jährigen sind alt. Mhm. Wenn du die 70-Jährigen fragst, dann sagen die, nee, die 80-Jährigen sind alt. Also du merkst schon, dass sich das total verschiebt. Und das total wird irgendwann gesellschaftlich ankommen.
Total. Mir geht's aber immer noch so, dass es war neulich so eine Geschichte, wie so ein 50-jähriger Mann, ein Japaner dann tatsächlich 2 Bären mit seinen Karategriffen dann da irgendwie verjagt hat, so. Und dann habe ich noch so, wie ich im Kopf so dachte, ha, lustig ist der Alte dann da irgendwie sowas so macht. Und dann merke ich, nee, der ist halt wie ich. So, also man merkt immer so, dass wenn man in den Nachrichten einen 50-jährigen Mann hört und man sich das dann irgendwie mit sich selbst noch nicht so, also ich zumindest immer wieder merke, dass wenn es völlig aus dem Kontext gerissen in den Nachrichten erscheint, dass ich dann immer an einen anderen Menschen denke als an mich selbst.
Ja.
Also
ich weiß. Ich weiß, man sieht das ja immer, wenn irgendwelche Promis irgendwie, man sieht irgendwie das Geburtstag irgendwie, dann sieht man so, oh, Sandra Bullock ist 60? Verdammt, ja?
Ja, ja.
Denkst du, das kann nicht sein, die ist doch irgendwie so alt wie ich, ja?
Ja. Total. Sag mir mal nach all dem, was du hast es ja eben gerade kurz schon angesprochen, als du den Test bei Steve gemacht hast und sagst, du willst dich nach 1200 Wochen mal wiederholen und sagt es ja schon so ein bisschen, dass du jetzt viel auch umgestellt. Also was sind denn sozusagen so die vielleicht 3 größten Hebel, wo du sagst, die du durch deine Recherche jetzt so für dich verändert hast?
VO2 Max Training, was mir leicht fällt, weil ich einfach mehr Tennis spiele, irgendwie noch mehr, ja, und auch einfach darauf wirklich jetzt gezielt achte.
Erstens, ich bin zum nächste Woche zum Tennisspielen verabredet. Schönen Grüße an Flo, wenn er es hier hört. Ja.
Zweitens, um in die Ernährung zu gehen, viel stärker auf den Blutzucker zu achten, worüber ich vorher noch nicht so viel wusste, also den Zusammenhang zwischen Blutzucker, Fett, Muskelmasse, brauchen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Aber,
Vielleicht doch ganz kurz, weil wir es gar nicht angesprochen hatten, weil es ist natürlich jetzt hier, man sieht ja immer mehr auch Nicht-Diabetiker mit diesen Chips, mit diesen
Glukosemonitoren
rumlaufen. Ja. Ich habe es auch gerade neulich wieder gemacht. Also warum ist das so schlecht, diese Sugar Spikes zu haben?
Naja, kommt drauf an, ja genau, wie hoch die Zuckerspikes dann irgendwie sind. Aber genau, es gibt da jetzt verschiedene Firmen, die das anbieten. Es gibt in den USA ein großes, Levels heißen die, die gibt es hier noch nicht, aber die sind da so das Bekannteste, machen gerade so im Promi-Bereich viele. Ich weiß nicht, ob alle Hörer wissen, was das ist, halt irgendwie so ein Glukosemonitor. Da hängt meistens irgendwie eine coole App dahinter und da sieht man halt genau, wenn man irgendwie Nahrung zu sich nimmt, was das halt mit deinem Blutzucker macht, wenn du dich bewegst, wie das dann dagegen wirkt. Also du kannst sehr genau über den gesamten Tag deine Blutzuckerschwankungen verfolgen. Und wir wissen ja eigentlich, konstant hoher Blutzucker führt zu Diabetes oder Prädiabetes ist schlecht. Irgendwie auch Prädiabetes ist schon schlecht, führt normalerweise dazu, dass du halt viel mehr Bauchfett, ganz kurz jetzt gesagt, anlagerst. Bauchfett ist entzündungsfördernd, ist insgesamt schlecht für den Körper. So, also das ist dann so ein Kreislauf, der da auslöst. Also das heißt, eigentlich sollten wir darauf achten, dass wir diese hohen Blutzuckerausschläge vermeiden, damit wir halt irgendwie kein Fettproblem und am Ende dann keine anderen Gesundheitsprobleme bekommen.
Was spiked bei dir am meisten?
Weißer Reis.
Bei mir auch.
Ja, was also schlimm ist, weil ich Sushi über alles liebe. So, das deswegen ist es sehr hilfreich, tatsächlich mal so einen Monitor zu tragen, mal für wenigstens für 2 Wochen, um da einfach zu beobachten, was passiert, welches Essen aufschlägt. Und dann, es gibt ja Wege, damit umzugehen. Und diese Blutzucker, das war für mich halt neu, das so klar zu sehen, was man machen kann, damit der Blutzucker halt nicht ausschlägt, auch wenn ich Sushi esse. Die 2 einfachsten Tricks, die kennen die meisten von deinen Hörern sicherlich, ist entweder sich direkt nach dem Essen zu bewegen, und zwar mal für 20 Minuten richtig, weil es drückt dann einfach den Blutzuckerausschlag, weil die Muskeln halt, wenn sie aktiviert werden, dann einfach die Glukose anders aufnehmen.
So. Kniebeugen sind sehr effizient.
Kniebeugen, genau.
Spazieren gehen. Ist
einfacher jedenfalls als Hampelmänner, wo ich immer merke, irgendwie.
Nach dem Essen schwierig.
Nach dem Essen. aber einmal das Haus saugen ist ja auch schon was. Meine Frau und ich, wir kloppen uns jetzt immer darum, morgens irgendwie das Kind in die Schule zu laufen, damit wir uns noch am Frühstück bewegt haben. Der zweite große Faktor ist, und den habe ich wirklich auch radikal, weil du ja gefragt hast, was habe ich geändert, ist Gemüse, Obst oder Protein vor den Carbs bei einer Mahlzeit zu essen. Also wenn ich Mittagessen auf dem Tisch habe und das ist irgendwie ein Salat mit Nudeln, ich einfach die Dinge Salat erst vorher esse und dann die Nudeln, weil es einfach die Glukoseaufnahme total verändert. Und das habe ich radikal gemacht und ich habe es echt einfach gemerkt, dass der Fettgehalt im Körper alleine dadurch stark nach unten gegangen ist.
Es gibt ja tatsächlich auch so Blutzuckerstabilisatoren, die man vorher nehmen kann.
Kann also man.
Entweder eben halt in Form von Apfelessig so, oder eben halt auch in Tablettenform.
Kann man machen, genau. Kann man unterstützend machen. Ich merke, dass ich da lazy werde und dass es einfacher ist für mich, ist einfach beim Essen von vornherein drauf zu achten. Das hat aber einen extrem hohen Effekt für mich gehabt, muss ich sagen. Ich hatte auch mal vor 10 Jahren, als meine Stressphase am schlimmsten war, hatte ich mal Prädiabetes, weil da war das Leben war wirklich irgendwie Arbeiten und Business-Dinners. Mhm. Und dann noch in den USA irgendwie, wo dann das Essen sowieso alles fetter ist und das war echt schlecht.
Und spät,
ja.
Ja, das sind ja, zumindest finde ich so, also man hat das Gefühl, dass so Miami oder Kalifornien, die sind ja ähnlich wie die Südländer, dann irgendwie so, das ist ja echt immer dann alles sehr spät. Dann irgendwie so. Ja, total spannend. Also ich finde, das ist, entschuldige, du wolltest 3 Sachen sagen. Du hast gerade das Thema VO2 Max, du hast das Thema Ernährung gesagt und gibt es noch einen Faktor?
Ja, ich bin überlegen, welcher der wichtigste von allen ist. Wahrscheinlich ja viel mehr, also wir haben uns tatsächlich irgendwie eine Gewichtebank angeschafft irgendwie und ein ganzes Gewichtesortiment und wir arbeiten echt viel mit Gewichten irgendwie, was einerseits irgendwie mit der Erkenntnis zusammenhängt, irgendwie wie wichtig Muskelmasse ist, aber zum Zweiten halt, wo wir auch merken, ja, jetzt so mit 50, dann musst du halt einfach auch anfangen, was dafür zu tun. Mit 40 hätte ich es wahrscheinlich noch weiter ignoriert. Aber ja, also das sind so die von den Lifestyle-Maßnahmen, glaube ich, die 3 größten. Das Einzige, was ich nicht angefasst habe, muss ich ehrlich zugeben, ist Alkoholkonsum. Das ist immer noch so ein Sonderthema. Aber jetzt auch gerade im Urlaub 2,5 Wochen Südfrankreich ohne Rosé, unvorstellbar.
Es ist wahrscheinlich eine der größten Longevity-Interventionen, die viele wahrscheinlich von denen, die jetzt im Augenblick gerade so alle auf diesem Longevity-Trip sind, sage ich mal sowas, dann noch den Hebel, den viele noch nicht anfassen, würde ich immer so sagen.
Ja, genau. Und da kann man natürlich jetzt das übliche Argument dagegen bringen. Wir kommen wieder zur emotionalen Gesundheit. Happiness und ich würde nicht sagen, dass Alkohol alleine mich happy macht, aber mit 6 Freunden um den Terrassentisch zu sitzen und eine Flasche Weißwein zu trinken, ist halt einfach nice.
Ja, du, und letztendlich ist das Leben ja auch zum Leben da. Also von daher denke ich.
Genau, der Punkt ist irgendwie wichtig, weil den natürlich auch viele dann immer machen, so bist du jetzt irgendwie zum Asketen geworden. Ich sage, nee, auf gar keinen Fall. Das sind ja alles, die Hebel sind ja, kann man ja auch subtil bewegen. Ne? Also ich bin.
Ne? Thomas, ich sage ja auch immer, alles, was du heute machst für deine Longevity, ist ja etwas, was sich auch heute dich schon besser fühlen lässt. Das heißt also, die Tatsache, dass du jetzt vielleicht mehr Muskulatur hast, dass du eine höhere VO2 Max hast, führt ja dazu, dass du im Alltag besser die Treppen hochkommst, führt ja dazu, dass du die Einkäufe besser nach Hause tragen kannst. Das sind ja alles Dinge, die dich heute schon besser fühlen lassen. Und das ist ja das Schöne, finde ich, an all diesen Interventionen, dass sie ja nicht etwas sind, wo du sagst, ah, dann geht's mir mit 90 immer besser, sondern es geht dir ja heute schon besser. Und das ist, finde ich, so das, was ich finde, den großen Spaß eigentlich dabei dann auch rausmacht, weil die Belohnung eben halt auch so früh kommt.
Genau, genau, völlig klar. Also mehr Energie macht sich in allem bemerkbar. Du hast völlig recht irgendwie. Und also es ist auf jeden Fall ein Antrieb, konsequenter mit allem zu sein und dann das auch zu merken. Also ich mache jeden Morgen eine halbe Stunde Yoga. Das habe ich früher einfach nicht durchgehalten. Da habe ich mir echt froh, wenn ich es zweimal die Woche geschafft. Jetzt wirklich jeden Morgen echt aufstehen, eine halbe Stunde Yoga. Und im ersten Moment denkst du irgendwie so, boah Gott, anstrengend, nervt irgendwie und so, aber am Ende fühlst du dich einfach so viel besser.
Ja, das hinterher ist gut, ne?
Ja.
Wie siehst du den 100-jährigen Thomas oder will Thomas überhaupt 100 Jahre alt?
Ja, Thomas möchte gesunde 100 werden. Ja, es gibt ja viele, die immer diesen Reflex haben. Das will ich gar nicht. Ich glaube, es ist stark getrieben immer noch von diesem Hintergedanken, dass es irgendwie einfach nicht schön sein kann. Ich habe halt einige Super-Ager gesehen und erlebt irgendwie, die mit 100 einfach so super fit sind und Violine spielen. Denke ich mir so, ja, finde ich toll. Ich würde gerne meine Enkel und Urenkel halt einfach noch sehen. Und mit denen halt noch in den Urlaub fahren, auf dem Berg kraxeln, so wie ich mich jetzt freue, dass ich mit meinem Vater Mitte 80 noch auf dem Berg kraxeln. Ich würde auch gerne mit Mitte 90 mit ihm noch auf dem Berg kraxeln. Und das, ich bin ein aktiver Mensch und ich bin auch ein bisschen geprägt so von dieser, wir sind aus Kalifornien mal viel nach Palm Springs gefahren, was ja so ein bisschen die Retirement Community an der Westküste ist, wo alle den ganzen Tag Golf und Tennis spielen. Und das Wüstenklima ist ja auch sehr zuträglich und das ist so meine Idealvorstellung, dass ich mit 97 irgendwie erst eine Stunde Tennis spiele und dann, wie ich das da immer gesehen habe, dann irgendwie so schön Dry Martini wie direkt oben drauf schütte. Und mir das natürlich alles überhaupt nichts ausmacht. Und dann meine 3 Urenkel sich in den Pool schmeißen. Das ist so die Idealvorstellung. Und hey, warum nicht, ja?
Warum nicht? Gar nicht. Gibt es einen letzten Tipp, den du jetzt deinen Zuhörern hier noch mitgeben würdest, wo du sagen würdest, okay, wenn die sich jetzt irgendwie auch inspiriert fühlen, das Projekt Lebensverlängerung anzugehen, was man jetzt sozusagen dem mitgeben kann?
Klar, mein Buch lesen, da sind auf den letzten 10 Seiten alle Tipps zusammengefasst. Irgendwie als Kurzanleitung, deswegen ist das durchaus hilfreich. Nee, aber also mir persönlich, aber das ist jeder anders, hat sehr geholfen, die Grundlagen zu verstehen, warum tatsächlich all diese Lifestyle-Maßnahmen den Körper grundlegend verändern und dass das nicht irgendwie so eine Floskel ist, Sport ist irgendwie gut für dich, sondern dass ich irgendwie weiß, wenn ich mit 50 viel Sport mache, dass tatsächlich mein Gehirn fitter ist, wenn es 70 ist und dass die Studienlage dafür eindeutig ist, dass ich dann geringeres Risiko für Alzheimer habe, wenn ich mich jetzt richtig ernähre. Das hat mir sehr geholfen, dieses Verständnis zu entwickeln und ich finde die ganz grundlegende Empfehlung an alle ist, einfach mehr über den Körper zu lernen. Ist der erste Schritt.
Ich kann dir nur hundertprozentig recht geben. In dem Augenblick, wo man weiß, warum man es tut und nicht nur einfach diese große Bubble ist, das ist gesund, sondern dass man wirklich versteht, warum man das jetzt genau tun soll, ändert die Motivation komplett. Also deswegen kann ich auch nur noch mal unterstreichen, es ist ein fantastisches Buch, was du da geschrieben hast. Es liest sich sehr, sehr gut. Wenn man auch keine Vorkenntnisse hat, holst du die Leser sehr, sehr gut ab. Und ich glaube, das hast du in diesem Gespräch heute auch getan. Und deswegen sage ich herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank dir.
Hast du eigentlich ein Supplement, irgendwas, was du nimmst, so ein Lieblingssupplement?
Ich nehme Calcium AKG, ja.
Tatsächlich, also auch dann so ein bisschen Longevity.
Das nehme ich, ich habe mir jetzt vor allem die Studiendaten sehr, sehr genau angeguckt. Was ist irgendwie total safe? Wo ist die Studienlage nicht unterschiedlich? Dann habe ich erstmal auf das geeinigt. Gibt nur so zwei, drei andere Sachen, die ich mir anschaue. Und dann natürlich aber so ein paar Sachen, Vitamin D und all sowas, wo es irgendwie auch klare Studienlagen aus zum Beispiel aus der Krebsforschung gibt, das auch. Ja. Auch von diesen speziellen Longevity-Supplements. Erstmal das und dann mal gucken, was noch so kommt.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde es mir sehr helfen, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify hinterlasst. Damit ihr nichts verpasst, abonniert unseren Newsletter. Dort geht es nicht nur um diesen Podcast. Meistens stellen wir euch da ganz neue Produkte vor, zu denen es dann auch immer einen Einführungsrabattcode gibt, der aber nur 24 Stunden gültig ist. Und das wäre ja blöd, wenn man das verpasst. Also, den Newsletter findet ihr unter www.sunday.de/newsletter. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, nicht nur Gesundheitspodcasts zu hören, sondern die Zukunft der Gesundheit aktiv mitzugestalten? Bei Sunday Natural suchen wir Menschen, die gemeinsam mit uns einen echten Impact schaffen wollen. Ob in der Produktentwicklung, im Marketing, im International Business Development oder in IT und Finance. Bei uns warten spannende Herausforderungen auf dich. Als diverses Team in Berlin bieten wir zahlreiche Benefits und eine zukunftsorientierte Unternehmenskultur. Schau doch mal vorbei unter www.sunday.de/jobs. Wir freuen uns darauf, dich bald kennenzulernen.